Heißt, übersetzt, wenn du dann wieder in Frankfurt bist, ist das nächste Meeting nicht mit Schlüter, Zander und Schröder, sondern mit Adi Hütter und man spricht über so eine Vertragsverlängerung?
Ich bin ganz nervös jetzt, weil dadurch, dass der Ruben natürlich in Österreich ist und der Adi auch in Österreich ist, weiß ich nicht, ob ich gerade sehen oder wahrscheinlich, aber ich muss den Achim schnell holen, damit er jetzt...
Ja, genau.
Kicker meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu der KMD-Folge, die den Deckel auf die Saison macht, die Klammer setzt. Das hier ist die Kirsche auf der KMD-Torte und ich kann euch jetzt schon sagen, der Mann an meiner Seite sieht heute so gut aus wie die komplette Saison noch nicht. Hallo Benny Zander.
Hey, danke für dieses Lob. Ich beziehe das nicht darauf, dass wir heute einfach, Leute, wir haben das gleiche T-Shirt an. Es ist kein Scherz. Der Schlüter kommt hier vorne an. Wir sitzen heute hier, was haben wir, Mittwoch, kurz nach Mittag, in einer Reporterbox, wo normalerweise bei The Zone auch Spiele kommentiert werden. Und dann kommt der Schlüter irgendwann an und er trägt einfach das gleiche graue Shirt mit dem grünen Symbol wie ich. Komplett identisch. Wir sehen heute komplett gleich aus.
Wenn hier zufällig jemand langlaufen würde und Memory spielen würde, würde er uns antippen und umdrehen. So, ja, hab ein Pärchen gefunden. Aber meine Güte, ich habe gehört, das ist doch bei Herrchen und Hunden so, dass man sich anpasst. Vielleicht ist es bei Podcast-Partnern auch so.
Gut möglich, ja. Ich habe gestern gehört, dass wir angeblich sehr ähnlich reden würden. Also, dass wir einen ähnlichen Duktus haben, wo wir Pausen machen und so weiter. Habe ich vorher noch nie gehört. Aber vielleicht ist der Punkt jetzt erreicht, wo wir gleich reden, gleiche Klamotten tragen. Nur bei der Frisur haben wir noch absolute Unterschiede.
Warten wir mal ab, wenn es soweit ist.
Also schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist das große Staffelfinale, würde man bei einer Serie sagen, ne? Und dann nach so einem Staffelfinale beginnen dann ja die Kritiker Revue passieren zu lassen und zu kritisieren, zu zerreißen vielleicht sogar. Bei uns könnte ich mir das auch vorstellen.
Ich würde jetzt schon sagen, unsere ersten Alben waren besser. Wir wollen ein bisschen noch über das reden, was da in den letzten Tagen noch auf den Fußballplätzen der Region stattgefunden hat. Nämlich Relegation und Pokalfinale.
Pokalation.
Haben wir euch ja versprochen. Aber dann ganz groß unsere Vorfreude und ich glaube, die dürft ihr in diesem Moment mit uns teilen oder vielleicht auch in dem Moment, in dem ihr die Folgenbeschreibung gelesen habt. Wir haben es hinbekommen, das war schon lange unser Wunsch und unser Plan, zwei Manager in diesen Podcast einzuladen. Das ist Fredi Bobic von der Frankfurter Eintracht und Rufen Schröder vom FSV Mainz 05. Beide nehmen sich für uns Zeit, also da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Wir tun es nämlich auch wie kleine Kinder und dann reden wir so ein bisschen über das, was da war, aber vor allen Dingen auch das, was da jetzt kommt, denn die Manager haben ja eigentlich als Einzige jetzt so richtig Hochtouren, ne? Also während alle sagen, oh, war eine lange Saison, Füße hochlegen, wir gehen dann nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, aber ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich da ganz gewaltig drauf, wir haben es endlich hingekriegt.
Gefühlt haben die jetzt sogar noch mehr Hochzeit als während der Saison, ne? Mhm. Also klar, Kaderplanung sind also Sachen, die wir dann besprechen werden, läuft natürlich fortlaufend. Aber jetzt werden halt Deals finalisiert. Gab es nicht mal so eine Sendung im deutschen Fernsehen, Deal or No Deal?
Das war Werbung. Nein, es gab eine Sendung.
Also das ist jetzt die Phase, in der Fredi Bobic und Rufen Schröder sich befinden. Und die nehmen sich Zeit für uns, obwohl sie zwischendurch auch mal ein bisschen durchpusten wollen gerade. Das ist nicht alltäglich und im Übrigen ja ganz lustig, dass dann zum Staffelfinale wir einen Gast haben, den wir in unserer allerersten Sendung hatten.
Stimmt,
Fredi Bobic war ganz zu Beginn schon dabei. Rufen dann zwischendurch mal.
Wie nennt man das in Serien?
Cameo? Nee, das ist, wenn jemand...
Nee. Das ist den einzigen Begriff, den du im Kopf hattest, das Thema Serien. Nee, aber quasi, also roter Faden würde ich jetzt mit meinem einfachen Vokabular sagen, aber ja quasi vorne, deswegen habe ich Klammer gesagt, ne? Vorne Klammer gesetzt und hinten dann die Sache abgerundet.
Habe ich keine Ahnung.
Ich weiß es auch Podcast. Nicht, auf jeden Fall gibt es nachher Fredi Bobic und Rufen Schröder, aber zu Beginn reden wir vielleicht über die Relegation. Das Rückspiel nach dem Hinspiel haben wir beide uns ja schon zusammengeschaltet und darüber gesprochen, dass Werder Bremen keine gute Leistung abgeliefert hat. Jetzt gab es das Rückspiel in Heidenheim und wir können sagen, dass sich Bremen gesteigert hat. Nee, erstmal, wir dürfen gratulieren, denn sie haben die Klasse gehalten und jetzt analysieren wir.
Genau, Gratulation zum Klassenerhalt SV Werder Bremen und trotzdem auch Gratulation zu dem, was Heidenheim gemacht hat in dieser Relegation gegen den SV Werder. Die haben sich nämlich unglaublich gut geschlagen im Vergleich zu den Bremern auch in diesem direkten Duell mit einem Bundesliga-Team. Es hat am Ende nicht gereicht und du hast vollkommen recht, gerade die erste Halbzeit, initiiert natürlich durch ein dermaßen unglückliches Eigentor der Heidenheimer, durch Norman Teuerkauf, auch noch einen ihrer erfahrensten, ganz früh im Spiel, da muss ich schon sagen, die erste Halbzeit, das war stark, was Bremen da gemacht hat. Das war die Reaktion, die Florian Kohfeldt auch sehen wollte, nachdem er nach dem Hinspiel ja noch gesagt hat, nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir gemacht. Diese erste Halbzeit der Bremer war ganz anders.
Ja, sie sind tatsächlich ja auch ein bisschen anders in das Spiel reingegangen. Das hat Florian Kohfeldt nach dem Spiel bei uns am Mikro gesagt, dass sie gezielt, und das ist eigentlich überhaupt nicht das Bremer Spiel, mal auf zweite Bälle gegangen sind. Also ich glaube schon auch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass Heidenheim mit diesem, also Heimvorteil, wenn es den halt gibt, altes Thema, da kommen wir aber auch gleich noch drauf zu sprechen, dass es da eine ganze Menge im Stadion gegeben hat, was es in den letzten Wochen nicht gegeben hat, aber dass die halt rausgehen werden, dass die Druck machen werden, vielleicht auch versuchen werden, in dieser Anfangsphase sofort das Zepter an sich zu reißen. Bremen hat sich gesagt, okay, nee, wir spielen da jetzt keinen Kombinationsfußball, sondern wir machen es jetzt wirklich mal anders und spielen mehr lange Bälle, überbrücken das Mittelfeld damit und gehen auf die zweiten Bälle. Und ich fand, da muss ich wirklich sagen, beeindruckend, dass die Bremer das hinbekommen haben. Enorm viele zweite Bälle waren bei Werder. Sie sind mit der Dynamik reingegangen. Ich fand es ganz spannend, weil ich habe direkt hinter der Bremer Bank gesessen und du hast unglaublich viel mitbekommen, wie auch die Bank eingepeitscht hat. Mhm. Natürlich Kohfeldt selber, aber auch die Bank war voll da. Die standen quasi ab Minute 1 und haben aufs Spielfeld gerufen, haben auch immer wieder rüber zu den Heidenheimern gerufen, denn das war ganz interessant aufgeteilt. Ihr werdet es, wenn ihr es bei uns verfolgt haben, ja auch immer wieder mitbekommen haben. Es war sehr laut im Stadion. Und zwar für Geisterspielverhältnisse. Warum? Weil von den Bremern kennen wir es ja, da ging es ja eigentlich los mit dem Alukoffer, der dann zur Trommel umfunktioniert wurde, aber weil eben die Heidenheimer im Grunde jetzt wirklich eine komplette Kapelle im Stadion versammelt
hatten. Wir haben es gefordert und sie haben geliefert. Ja, Tuba war nicht dabei, das war ja mein Wunsch.
Aber es ging ja so weit, dass in der Ecke, drüben in der Ecke, sie waren wirklich im Stadion verteilt, aber drüben in der Ecke der Koch der Heidenheimer eine Pfanne hatte, auf die er eingeschlagen hat. Das war, vielleicht habt ihr es gemerkt, dieses Ding, 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 Ding. Also wirklich über das Stadion verteilt und die Hauptkapelle, sag ich mal, oh, wieder ganz gefährliches Halbwissen, was jetzt Orchesterwissenschaften angeht, aber
Orchesterwissenschaften.
Nicht mal dieses Wort gibt es. direkt in der Mitte dieser Haupttribüne, Entschuldigung, neben den Bremern logischerweise, waren die Spieler, die nicht im Profikader dabei sein konnten, waren verantwortlich und gefühlt hatte jeder auf dem Weg ins Stadion nochmal eine Tröte, eine Trommel oder so eine Rassel in die Hand gedrückt bekommen. Die haben so Lautstärke gemacht und dann eben rechts davon die Heidenheimer. Nochmal, ich war halt links positioniert auf dieser Reporterposition hinter den Bremern und das ging richtig ab, weil die Bremer Bank halt auch rüber gepöbelt hat. Also da kann ich nicht alles wiedergeben, aber es
Lücke
war,
Füllkrug muss da weit vorne
Lücke
sein.
Lücke war weit vorne. Also
war ja nicht
überraschenderweise,
in der
genau, überraschenderweise nicht in der Startelf. Ich habe mir dann während des Spiels gedacht, ja, vielleicht wusste Florian Kohfeldt auch, der ist von der Bank definitiv wertvoll, weil was der für eine Stimmung gemacht hat, aufs Spielfeld, aber auch immer mal wieder rüber mit den klassischen Kreisligasätzen. So die, mach einen Kopf zu da hinten, du mit deiner komischen Trommel oder so. Aber, also es war, und wie gesagt, alles fair, auch immer mal mit einem Grinsen rüber, so. Das gehört dann ja auch dazu. Und ich muss wirklich sagen, dass das eine Akustik war, bei der ich dachte, oh krass, das ist jetzt, erinnere dich dran, wir haben vor ein paar Wochen drüber geredet, das ist jetzt auch dahingehend eine besondere Situation, ein besonderes Spiel, denn wir haben hier drüber geredet, als das mit den Geisterspielen losging und waren ja auch kritisch und wussten nicht genau, was da auf uns zukommt. Ich habe da schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil ich das in einem Bremen-Spiel in der Endphase, als sie das Spiel gewonnen haben, gefühlt habe, dass Spannung doch möglich ist. Also, dass man mitfiebern kann. Ja. So, das habe ich jetzt natürlich neutral getan. War ja auch wirklich ein spannendes Spiel. Und du hast es gesagt, Heidenheim hat ganz vieles dann extrem gut gemacht. Auch gerade zu Beginn der zweiten Hälfte zwei große Chancen gehabt. Also, die waren, die haben mitgehalten. Und das ist eine Sache, die ist überhaupt nicht selbstverständlich. Nee. Unterm Strich würde ich schon sagen, die Bremer haben es dann verdient gerissen.
Haben auch noch ja ihren Innenverteidiger ja kurzfristig verloren.
Ja, ganz
bitter. Deswegen hat ja der Teuerkauf überhaupt nur in der Innenverteidigung gespielt, weil der Bärmann kurzfristig nur ausgefallen ist.
Beim letzten Sprint, beim Warmmachen, zieht es dem in den Muskel rein, ne?
Ja, bei mir ist immer der erste Sprint, wo es reinzieht.
Also das ist der erste Sache. Ist bei dir auch immer der letzte.
Wir gehen jetzt gleich nochmal auf das ein, was sportlich dann in der zweiten Halbzeit passiert ist. Aber lass bitte da mal noch einmal kurz bleiben. Und zwar zwei Gedanken dazu. Einmal zu dem Mann mit der Bratpfanne oder zu den ganzen Lauten, die es da im Stadion gab. Warum haben eigentlich so viele Leute darüber so abgehatet? Was ist das Problem daran, wenn, also normalerweise, unser lieber Bekannter Tobi Escher hat da was in die Richtung, in die ich auch denke, dazu getwittert. Normalerweise regen sich alle über den durchkommerzialisierten glatten Fußball auf. So, jetzt sind Geisterspiele und es sind entscheidende Geisterspiele und da kommen die halt jetzt mit allerlei Kram um die Ecke, lautstärkenmäßig. warum muss ich, ich habe manchmal das Gefühl, nur um des Pöbelns Willens, um des Empören Willens, ich bin ja nur auch jemand, der sich gerne empört, wie du vielleicht gemerkt hast schon über die letzten Jahre.
Ist bei mir durchgerutscht.
Aber warum muss ich denn, also was ist denn daran jetzt schon wieder schlecht gewesen? Der hat da halt auf seiner Bratpfanne rumgehauen. Das war doch jetzt auch nicht so, dass sich das bei dir, wie wenn einer mit den Fingernägeln über eine Tafel zieht, so dermaßen in den Gehörgang setzt, dass du dir nach 10 Minuten denkst, jetzt ist aber auch mal, also ich verstehe nicht, das ist dann mal was Besonderes, das ist mal was anderes, das ist eine andere Facette, die auch wieder diesen ganzen Kram näher ranbringt an unsere Fußballrealitäten, wahrscheinlich auch von vielen unserer Hörer, die nun mal nicht in der Oberliga, wie auch immer, Landesliga spielen, sondern dann auch noch ein bisschen unten drunter so. Und warum muss ich, warum ist das dann schon wieder so ein Riesenthema und so ein großes Problem und alle schreiben, schmeiß den Typen mit der Bratpfanne aus dem Stadion? Wieso denn? Das ist doch eine super nette Facette gewesen. Ich verstehe das nicht. Warum das wieder dann, vor allem natürlich dann, ich kriege es ja dann größtenteils bei Twitter mit, wo wieder alle sich darüber echauffieren. Wie kann das sein? Der kommt mit der Bratpfanne ins Stadion und das nervt. Ja, dann mach halt leiser, wenn es dich nervt. Aber mich hat es überhaupt nicht genervt. Ich finde es total cool. Das war ein total buntes Element dieses Spiels. Und mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, generell bei dünnhäutigen Fußballfans, bei Social Media, die echauffieren sich nur noch, um sich überhaupt über irgendwas zu echauffieren. Und es gibt da, glaube ich, Leute, die können gar kein Fußballspiel einfach mehr nur gucken und nicht in 90 Minuten mindestens 5-mal den Drang haben, sich über irgendwas zu beschweren.
Jetzt echauffiere dich aber nicht zu sehr über die Echauffierenden. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte es im Stadion nicht so genau einschätzen, weil der war halt drüben. Ich weiß nicht, wie es über die Außenmikrofone dann an den Fernsehbildschirm transportiert wurde. Ich hatte mehr Lücke Füllkrug im Ohr als den Bratpfannenmann. Übrigens mein Lieblingstweet. Die Nörgler, nicht mal annähernd, die Nörgler verstehen wieder nicht, dass dieser Bratpfannenmann eine Persiflage an die Bremer Legende Rune Bratzett ist. Das fand ich sehr gut. meine Güte. Ich fand es grundsätzlich auf jeden Fall auch gut. Sie sind dann einen Schritt zu weit gegangen, als auf einmal noch 50 Spielerfrauen und Eltern.
Was war da im Stadion? Was war da? Wie sind die denn plötzlich ins Stadion gekommen?
Ganz, ganz verrückte Nummer. Also ich habe jetzt im
Nachhinein... Haben das alle mitbekommen? Also es sind 50 Heidenheimer Edelfans, Spielerfrauen und so weiter, sind plötzlich auf der Haupttribüne aufgetaucht oder Gegentribüne? Auf einer der beiden Tribünen aufgetaucht, irgendwie aus einem VIP-Raum oder sowas.
Es gibt da so einen angeschlossenen Eventraum und ich konnte jetzt auch nur spekulieren, weil ich das Stadion halt so ein bisschen kenne, dass die über diesen Eventraum dann da oben auf die Tribüne gekommen sind. Ich habe es übrigens auch in dem Moment erst gemerkt, als sich die Bremer Bank sofort echauffiert hat, sofort gesagt hat, ey, das kann nicht sein. Und da haben sie ja recht, weil du kannst nicht auf einmal eine Zusatzunterstützung von 50 Leuten, die hatten auch Leute Trikots an und so. Und es waren wohl Angehörige, Spielerfrauen und so weiter. Schwierige Nummer. Und ich meine wirklich übrigens, schwierige Nummer müssen wir jetzt nicht beitreten, weil die waren ja dann so 5 bis 10 Minuten da.
Ja, weniger, ne?
Oder? Weniger? Keine 5 Minuten?
Also 10 waren es auf keinen Fall.
Okay, lass es so 5 Minuten da gewesen sein. Aber du hast dann auf einmal einen Lautstärke-Vorteil, sag ich jetzt mal. Wie groß dieser ist, ist ja egal. Aber lass mal die Bremer das Ding verlieren, ne? Also dann ist schon verständlich, dass die sagen, hey, da war was. Oder lass einfach in dem Moment ein Tor fallen. Ich meine, das kann ja passieren. Und das hat dann wahrscheinlich damit nichts zu tun. Aber trotzdem kannst du natürlich dann sagen,
würde ich auch machen,
hey, vor 50 Leuten. Also das war, ich glaube, ich habe wirklich in dem Moment gedacht, boah, das kann jetzt hier gerade für Heidenheim ganz böse ausgehen, wenn die jetzt hier eine Wahnsinnsleistung auf dem Feld abliefern, aber das Ding am grünen Tisch verlieren, weil die halt 50 Leute und das mit den Hygienebedingungen und den Konzepten, die du im Moment hast, dem Konzept, das du im Moment hast, da reinlassen. Also war schwierig, ist zum Glück dann am Ende nicht das große Thema gewesen, weil Bremen das Spiel halt gewonnen hat, war natürlich große Niedergeschlagenheit dann nach dem Spiel.
Also 1-1 Heidenheim 85. Da dachte ich schon, oh. Also aus Bremer Sicht, oh. Ja, aus Heidenheimer Sicht, oh. Aus Bremer Sicht, oh. Und dann aber natürlich leider wieder der traurige Mann des Tages aus Heidenheimer Sicht, Teuerkauf, der dann da eigentlich eher am Ball ist als Bartels, dann einmal einen falschen Schritt macht, Bartels vorbei, legt rüber, Augustinsson macht das 2-1 in der 4. Minute der Nachspielzeit. Dann gab es da hinten raus sogar nochmal einen Elfmeter. Den kleinen schmeichelhaften Elfmeter, den er vielleicht auch so nicht gibt, wenn es 1-1 steht. Ja. Und Kleindienst macht dann seinen Doppelpack, macht das 2-2, aber bringt ihn natürlich nichts, weil Hinspiel 0-0, Auswärtstorregel, haben wir drüber gesprochen. Ich bin weiter kein Fan davon, auch wenn einige erboste Nachrichten bekommen habe, dass ich doch jetzt mal Argumente liefern soll gegen diese. Das kann ich mir doch nicht einfach rausnehmen, in meinem eigenen Podcast eine Meinung zu haben. Das gibt's doch nicht.
Ja, gut, die einen haben Twitter, du hast dir einen Podcast erschaffen, um dich zu echauffieren. So ist das halt.
2-2 am Ende.
Ja, und unterm Strich ein verdientes, Klasse halten von Bremen, wenn man einfach nur die Relegation nimmt. Das muss ich jetzt schon sagen. Heidenheim hat sich teuer verkauft. Wortspiel. teuer verkauft. Aber Werder hätte in der zweiten Halbzeit, nachdem diese zwei Großchancen von Heidenheim verpufft sind, hätten sie eigentlich die Sache früher klarziehen müssen. Torschussverhältnis am Ende 18-11. Heidenheim hat gerade in der ersten Halbzeit halt viel verpasst, hat einen einzigen Torschuss abgegeben, keinen aufs Tor. Am Ende war das ein bisschen wenig, aber ne, was willst du da kritisieren? Ich habe mit meinem guten Freund Frank Schmidt nach dem Spiel noch ein bisschen drüber gesprochen.
Ihr seid richtig Buddies geworden am Spiel, habe ich gesehen, ne?
Ja, wir waren dann noch essen und jetzt steht der Urlaub an. Also,
und wie groß ist die Enttäuschung, dass ihr euch jetzt erstmal nicht wiederseht?
Das müsstest du ihn fragen. So. Nein, also vielleicht kurze Erklärung, weil das natürlich auch ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Ist doch auch mal schön, einen Einblick zu bekommen in das, was... zum Beispiel ich, du ja auch regelmäßig ansonsten so machen, der Reizpunkt war meine erste Frage, dass ich von ihm wissen wollte, wie groß die Enttäuschung ist. Und das ist natürlich eine Frage, die, wenn du die so losgelöst betrachtest, dämlich ist. Weil ich meine, die haben gerade den Aufstieg verpasst, das größte Spiel, das sie bislang hatten, in ihrer Karriere nicht erfolgreich gestaltet. Das heißt also, man kann dann so reagieren, wie er reagiert, nämlich zu sagen, was für eine bescheuerte Frage. Ich habe das da schon so ein bisschen versucht zu erklären. Ich kann es vielleicht in Kürze, wir müssen das jetzt nämlich ausdehnen, aber in Kürze nochmal erklären. So, was stand auf meinem Zettel? Heidenheim ist eine besondere Mannschaft. Heidenheim ist eine Mannschaft, bei der ja alle vorher auch gesagt haben, naja, Bremen muss, Heidenheim kann. Die haben ja eigentlich ganz andere Ambitionen. Das ist zum Beispiel dann ja auch so weit gegangen, dass der Vorstandsvorsitzende Sandwald im FAZ-Interview noch ein paar Tage vorher erklären musste oder diskutiert hat, ist es denn wirtschaftlich überhaupt sinnvoll, in die Bundesliga hochzugehen? Also, und das war was, was bei mir dann natürlich auch hängen bleibt. Alle reden so ein bisschen drüber, naja, da ist der Druck ja viel, viel kleiner. Bremen hat doch den Druck. Auf dem Spielfeld hat man dann und gerade auch nach Abpfiff aber ja gesehen, naja, natürlich war da eine ganze Menge Druck da, weil die wollten unbedingt sich diesen Traum erfüllen. Und so kam ich halt zu dieser Frage, ja, wie groß ist denn jetzt die Enttäuschung? Offensichtlich ja größer, als das andere Leute denken, weil die können ja nur und müssen ja nicht hoch. So, und so kam ich zu dieser Frage, wenn du es aber natürlich so losgelöst stellst, weil ich in dem Moment dann denke, nee, so eine Einleitung, wie sie jetzt gebracht habe, ist völlig fehl am Platze, weil ich habe jetzt kein langes Gedicht aufzusagen, sondern... wir wollen von dir ja Emotionen mitbekommen, das ist ja das, was dann eben der Zuschauer auch wissen will. Dann hältst du es kurz und das ist in die Hose gegangen. Ja. Aber ja, das zu kurzen oder jetzt doch vielleicht etwas ausführlicheren Erklärungen. Unterm Strich muss man ja ehrlich sagen, ist es schon bitter, wenn du kein Spiel gegen einen Bundesligisten verlierst. Hinspiel unentschieden, Rückspiel unentschieden. Und dann aber, also ne, quasi zeigst, dass du auf Augenhöhe bist, aber dann trotzdem in zwei Liga 2 bleiben
musst. Das ist das Problem an der Relegation, ne? Ich habe jetzt so ein paar, natürlich genau in solchen, an solchen Tagen und bei solchen Geschehnissen, da kommen dann ja auch so Ideen auf, habe ich so ein bisschen was gelesen zum Beispiel. Wäre es nicht besser, wenn die Relegation zwischen zwei Teams aus der zweiten Liga wäre, statt zwischen einem Team aus der zweiten Liga und einem Team aus der Bundesliga? Weil dann hast du im Grunde genommen zwei Teams, sagen wir mal jetzt mal, der dritte und der vierte spielen den dritten Aufstiegsplatz untereinander aus.
Ja, gibt es ja in so Playoff-Versionen wie in Niederlanden oder so ähnlich.
Und ich fand das nur ganz interessant, das zu lesen und mal darüber nachzudenken, weil die Grundintention dahinter und das Grundproblem, was ich auch, so sehr ich dann auch immer wieder diese Dramatik feiere, mit der Relegation einfach habe, ist, dass du im Grunde genommen jemanden, der... Und das ist jetzt auch gar nicht persönlich auf Bremen gemeint und so weiter. So ist nun mal der Ablauf auch in dieser Saison gewesen. Wirst du Drittletzter, hast du die Doppelchance, über die Relegation drin zu bleiben. Mhm. Aber du belohnst halt jemanden, der seine Leistung in seiner Liga nicht gebracht hat. So. Wenn du jetzt eine Relegation machst zwischen zwei Teams, die ihre Leistung nachgewiesenermaßen in ihrer Liga, nämlich in der zweiten Liga, gebracht haben, weil sie unter die Top 4 gekommen sind, hättest du einen anderen Dreh. Mhm. Weil du hast erstens zwei Teams, die allein schon aufgrund der Ausgangssituation deutlich näher beisammen sind. Das war jetzt nicht so das Ding, aber du hast ja im überwiegenden Teil der Fälle, das ist ja das Kuriose, setzt sich in dieser Relegation der Erstligist durch, während zwischen Zweiter und Dritter... sind wir ja auch noch gespannt, wer sich da jetzt durchsetzt. Aber im überwiegenden Teil der Fälle bislang, seitdem es eingeführt wurde, der Drittligist durchsetzt, weil offensichtlich der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Liga, die Schere dazwischen, nicht so groß ist wie zwischen der zweiten und der Bundesliga. Mhm. Und jetzt nur für das Gedankenexperiment, du nimmst jetzt den dritten und den vierten der zweiten Liga und die spielen den letzten Aufstiegsplatz untereinander aus. Dann sind das zwei Teams, die eine gute Saison gespielt haben und sich die Chance erarbeitet und verdient haben. Das ist so die, das war so die Grundargumentation.
Ja,
und ich finde es zumindest interessant, darüber nachzudenken.
Also die Aussage, in einer eigenen Liga hast du es nicht geschafft und du hast es aber nur geschafft, in dem Duell mit der Mannschaft aus der anderen Liga, aus der unteren Liga, die Klasse zu halten. Ja. Andererseits finde ich gerade, wenn man Bremen als Beispiel aus der aktuellen Saison nimmt, ja doch die Betrachtungsweise durchaus zulässig, dass sie es ja geschafft haben von Rang 17 mit diesem Finish am letzten Spieltag gegen Köln, über das wir gesprochen haben, noch hochzukommen. Ne?
Und trotzdem bleibt es dem unterklassigeren Team gegenüber, und das, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, bleibt es einfach unfair. Weil du bist dann Dritter und du hast nun mal nachgewiesenermaßen gegenüber jedem anderen Team in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison, durch Budget, durch Fernsehgelder, die du bekommst und so weiter, du hast immer einen riesen Wettbewerbsnachteil. Das ist einfach de facto so, weil du natürlich einfach ein Team hast, was auf die zweite Liga konzipiert ist und nicht darauf ausgerichtet ist, gegen einen Bundesligisten zu bestehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, aber das ist doch im Pokal auch so. Im Pokal ist aber auch nur ein Spiel. Und in einem Spiel hättest du die Möglichkeit und ist die Wahrscheinlichkeit zumindest mehr gegeben als in zwei Spielen, weil das ist dann doch wieder wie zum Beispiel im Basketball eine kleine Playoff-Serie, dass sich am Ende das Team mit der höheren Qualität, weil eben mehr Geld im Kader ist, deswegen da bessere Spieler sind, durchsetzt. Das war jetzt in diesem Fall gar nicht so krass. Wie gesagt, Heidenheim hat das sehr, sehr gut gemacht. Bremen hat dann darauf reagiert und hat sich am Ende das auch verdient. Deswegen sage ich ja, Glückwunsch, Klassenerhalt. Aber prinzipiell vielleicht, es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, es wird sich sowieso nicht ändern, es wird dabei bleiben, weil halt einfach diese Dramatik auch drin ist und dann alle drauf gucken, ah krass, jetzt hast du wieder dieses Duell, ich habe ja auch dann nochmal Zusammenschnitte gesehen aus den Jahren davor, was sind da auch bitte für krasse Momente entstanden in dieser Relegation, das heißt vom Erlebnisfaktor, vom Spannungsfaktor funktioniert es ja, aber es bleibt dabei, dass für den Zweitligisten das eine unfaire Geschichte ist.
Naja, also wir haben darüber auch schon mal geredet, auch im Privatleben ja öfter mal drüber geredet. Ich weiß, dass wir da ein bisschen unterschiedliche Ansätze haben, weil unter dem Strich lässt du dich zu Saisonbeginn darauf ein und weißt, was auf dich zukommt. Das heißt, am Ende du könntest zum Beispiel Zweiter oder Erster werden, dann bist du der Sache los. Also aber trotzdem sind das natürlich irgendwie nachvollziehbare Argumente. Und du hast recht, diese Hin- und Rückspiele, also emotional muss ich sagen, ist das schon noch das Krasseste gewesen. Das ist dann ja am Mikro auch deutlich geworden, aber übrigens auch auf Bremer Seite. Ne? Also Florian Kohfeldt, was sich da gelöst hat an Druck, boah, also ich glaube, es ist durchgeklungen, dass wir beide den für seine Art auch am Mikrofon zu sprechen, mit den Medien zu sprechen, sehr schätzen, weil der da sowas unglaubliches, authentisches hat, was Ehrliches hat und eben auch was Direktes hat. Aber also der war so leer nach dem Spiel.
Die Festplatte war formatiert.
Ja. Mit Abfall. Der hat zu mir gesagt, ich für taktische Analysen stehe ich nicht zur Verfügung. Mir scheißegal, ist
kann
durch.
Ich
genau.
Auch nachvollziehen. Also,
und das ist auch mal, ich sag mal vorsichtig, interessant, so nah dran dann auch mitzubekommen, weil dann hast du wirklich noch ein bisschen mehr Gefühl, was da auf den Spielern und vor allen Dingen eben auch auf den Trainern für ein Druck ist. Und natürlich kann man da in Podcasts und aus der Ferne viel diskutieren. Das war jetzt für mich mit Abstand die spannendste Erfahrung, das ist jetzt ganz neutral formuliert, zu fühlen, was sich da dann löst. Auf der einen Seite in Richtung Enttäuschung natürlich, auf der anderen Seite in Richtung Befreiung, weil später auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, die ich mir noch angehört habe, hat er dann in einem Satz auch fast so ein bisschen entschuldigend gesagt. Und übrigens, also ich finde, das dürfte uns jetzt auch mal zugestehen, dass wir uns nachher noch ein Bier aufmachen und das feiern. Also weil man muss sich ja fast schämen, jetzt Heidenheim nicht mal geschlagen zu haben, aber quasi in dem Duell die Oberhand behalten zu haben und dann zu sagen, wir bleiben in der ersten Liga, weil wir sind doch der große SV Werder Bremen.
Sie haben diese Drucksituation gemeistert und sie spielen nächstes Jahr wieder Bundesliga und darüber dürfen sie sich auch freuen. Auch das ist ja ein Argument, also ist ja was kam. Ihr solltet euch lieber gar nicht, also geht lieber in die Ecke und schämt euch, dass ihr es überhaupt über den Weg machen müsst. Das ist natürlich auch kompletter Quatsch.
Ja.
Wenn du diese beiden Entscheidungsspiele dann am Ende, wie auch immer, und es gibt nun mal Auswärtstorregeln, all den Pieper.
Und übrigens auch die Leistung gegen Köln vorher noch.
Ja, für dich entscheidest, so, dann darfst du dich auch darüber freuen. Ich finde übrigens interessant, bei Florian Kohfeldt den Jürgen Klopp-Effekt zu beobachten, dass bei vielen das jetzt einsetzt, der wurde ja auch von uns viel gelobt und über seine Art und wie er sich so gibt. Und das war bei Klopp damals dann irgendwann genauso, dass bei manchen verkehrt sich das jetzt ins Gegenteil und die fangen jetzt an, den zu haten. Die können ihn nicht ertragen jetzt gerade an der Seitenlinie. Und wenn er da mit seinem Kaugummi-Count steht, dann stößt ihn das plötzlich auf. Und das habe ich damals bei Jürgen Klopp erlebt, als der dann so an der Schwelle war und plötzlich, das ist so wie, ich habe das ja auch manchmal, jetzt irgendwie ein Trend, alle gucken einen Film oder gucken eine Serie und manchmal habe ich so dann den Drang, das irgendwie nicht zu machen. Und es vielleicht auch blöd zu finden, dass irgendwie viele das gerade gut finden. Und ich habe bei Kohfeldt auch im Moment den Eindruck, dass da so eine kleine Gemeinde sich entwickelt, die den jetzt einfach scheiße finden, weil alle anderen den gut finden.
Das ja, irgendwann wird es halt uncool, einen coolen Typen cool zu finden, weil das alle anderen auch machen und dann gehe ich lieber in die andere Richtung. Da Qualität im Zweifel auch nichts anzuerkennen, weil das nicht cool ist. Das ist eine Sache, die versuchen wir permanent zu vermeiden. dass Leute irgendwann sagen, die findet jeder gut, ich finde sie deswegen nicht gut. Da arbeiten wir gegen dran. Einfach aktiv, mal, ja. Einfach auch mal eine doofe Frage zwischendurch reinschieben. Habt ihr dann ja gemerkt am Montag, dann hilft das enorm, um weiterhin so ein bisschen underground-mäßig angesagt zu sein. Vielleicht machen wir das jetzt im Interview auch gleich.
Ja, nee, wir versuchen zumindest auf einem für uns wieder mal absolut durchschnittlichen Niveau abzuliefern mit den beiden gleich.
Und das ist das, was unsere Hörer schätzen, die Durchschnittlichkeit.
Dass Freddy und Ruven das eventuell hier gleich niveautechnisch nach oben ziehen. Es ist übrigens, also Ruven Schröder zum Beispiel, kann ich ja mal sagen, wurde ja auch jetzt schon in den Medien, der hat geheiratet am Wochenende. Der befindet sich im Urlaub gerade und der nimmt sich Zeit für uns. So, was ich krass finde. Freddy Bubic ist auf Heimaturlaub in Berlin. Ich glaube, ich hatte mir vorhin auch erzählt, irgendwo unterwegs jetzt gleich, wenn wir ihn da erreichen, nimmt sich auch Zeit für uns. Das wollen wir an dieser Stelle mal rausstellen, weil die hätten auch einfach Nein sagen können und dann, und das wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen, weil die eigentlich gerade auch mal zwischen all dem Kram, den sie sowieso weiter zu arbeiten haben, auch sowas wie Urlaub machen. Und sie sind trotzdem da und sprechen jetzt gleich mit uns und das finde ich toll.
Das heißt, wir haben jetzt den Manager aus Mainz im österreichischen Urlaub zugeschaltet und wir haben den Manager von Frankfurt in Berlin, wo er irgendwie unterwegs ist. Ich bin mal gespannt, wie die Akustik so ist. Vielleicht bekommt man auch ein bisschen mehr mit als sonst.
Die Hauptstadt brodelt doch, weißt du.
Wir lassen uns einfach überraschen und wünschen uns und euch viel Spaß mit dem Gespräch. Liebe Zuhörer, es ist eine besondere Situation. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass uns zwei Bundesliga-Manager zugeschaltet sind. Ich weiß, den einen, den stören wir gerade im Urlaub. Den anderen halten wir vielleicht davon ab, wichtige Transfers für die Frankfurter Eintracht einzutüten. Wir werden das herausfinden. Hallo, Ruven Schröder.
Hallo, servus, grüßt euch.
Und hallo, Freddy Bubic. Freut uns sehr.
Hallo.
Ja, Ruven, du nimmst dir tatsächlich in deinem Urlaub im europäischen Ausland Zeit für uns. Das freut uns natürlich vor allem sehr. Und ich habe mich gefragt, ob deine Frau von diesem Gespräch weiß, übrigens da von uns beiden auch nochmal herzlichen Glückwunsch, oder ob du dir jetzt irgendwie ein heimlichen Örtchen suchen musstest und dich rausschleichen, damit du mit uns schnell quatschen kannst. Und die ist eigentlich gar nicht informiert. Die denkt, du bist irgendwie Brötchen kaufen oder so.
Ja, also erstmal lieben Dank. Ich möchte natürlich auch mal nochmal die Anmoderation möchte ich gerne nochmal überprüfen, weil das hieß ja, der Freddy macht fleißig Transfers und arbeitet und der Ruven Schröder, der macht so meins gar nichts und sitzt im Urlaub und trinkt da ein Bierchen nach dem anderen. Also von daher erstmal lieben Dank. Nee, meine Frau weiß natürlich Bescheid. Ich meine, ist ja klar, dass es jetzt in der Phase mit der Freddy auch bestätigen können, ist ja um Urlaub nur bedingt. Trotz allem hat man mal in andere Örtlichkeit und kann sich dann auch vor allem auch mehr mit den Kindern mal für gewisse Stunden auch mal zurückziehen und verbringt auch Zeit und trotz allem ist das Handy ja ein ständiger Begleiter und von daher auch ein wichtiger Faktor jetzt auch in der jetzigen Transferzeit und trotz allem muss es irgendwann mal auch woanders hingehen, weil sonst kannst du null kreativ werden und von daher ist es einfach ein schöner Kompromiss und meine Frau weiß natürlich, dass der Job ist und für gewisse Stunden am Tag auch mal Priorität hat, aber wie gesagt, es ist eine schöne Kombination und wie gesagt, das ist einfach ein richtig schöner Teil des Jahres, wo man einfach mal beides verbinden darf.
Ja, und Freddy, bei dir, mit dir schließt sich ja quasi der Kicker meets the Zone-Kreis. Du warst unser erster Gast zu Saisonbeginn. Jetzt bist du für unsere letzte Folge vor der kleinen Sommerpause der Letzte. Aber machst du schon Sommerpause oder nutzt du aus, dass der Schröder in Mainz vielleicht gerade ein paar Stunden am Tag keine Transfers macht? Da könnte man ja eventuell zuschlagen.
Ja, das, wenn es einfach wäre, nur ich glaube, der Ruven hat es, glaube ich, richtig gesagt. Also es ist ja nicht so, dass wir nur die Beine hochlegen. Aber erstmal ist gut, dass man einfach mal von diesem Alltagsgeschäft wegkommt. Insgesamt, also sprich, Saison ist beendet. Für uns geht aber die Arbeit immer weiter eigentlich. Und so ist es auch jetzt. Ich bin jetzt gerade auch in Berlin, ein bisschen bei der Familie, schön. Ja, gut, einfach auf einem komplett anderen Platz zu sein, irgendwo anders einfach mal auch die Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen. Und natürlich, das Handy ist dein Begleiter, komplett richtig gesagt. Du bist ständig am Telefonieren, hast die Gespräche mit Spielernberatern, mit anderen Vereinen etc., mit deinen eigenen Leuten. Und guckst, was man in der nächsten Zeit im Endeffekt auch angehen kann. Also es ist immer laufend eigentlich und es hört eigentlich nie auf. Und trotzdem ist es mal schön, wenn man mal so 2-3 Stunden für sich hat und mal weg ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Frankfurt wäre, wo würde ich sitzen? Ich würde wahrscheinlich in meinem Büro sitzen, in einem Stadion und kein Mensch ist da. Ja, da kannst du depressiv werden. Also deswegen ist einfach für den Kopf einfach mal gut, auch mal ein bisschen mal zwischendrin auch mal 2-3 Stunden zu haben, mit der Familie mal irgendwo hinzugehen oder einfach mal auch Freunde zu treffen, Sport zu machen und mal das Handy mal kurz zur Seite legen. Aber keine Angst, wenn du zurückkommst und aufs Handy dann wieder schaust aufs Display, das ist dann wieder rappelvoll. Also kannst du gleich wieder von vorne wieder anfangen. Und so ist unser Leben, teils Urlaub und teils ein bisschen abschalten.
Wobei ihr ja in Frankfurt wirklich in einer Sondersituation seid. Die Eintracht ist noch in der Europa League unterwegs, hat aber natürlich nur noch Außenseiterchancen nach dem 0-3 zu Hause gegen Basel. Man muss ja da auch Zuhörer dran erinnern, weil es schon wieder so lange her ist. Wie managt man jetzt so eine Situation? Wie managt man das Training der Spieler und den allgemeinen Umgang mit den eigenen Spielern, wenn klar ist, da ist noch ein Spiel zu spielen, mindestens, aber eben wahrscheinlich auch nur dieses eine. Kriegt man da die Spannung hochgehalten?
Ja, erstmal sollen sie die Spannung abfallen lassen. Ich glaube, das haben die Jungs verdient. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht. Alle in der Liga, in der ersten, in der zweiten Liga, wenn ich sehe, wie diszipliniert alle waren und wie wir wirklich es geschafft haben, diesen Ritt dann durchzuziehen, auch bis zum Ende der Spielzeit, haben die auch erstmal 3-4 Wochen und 4 Wochen haben sie bei uns einfach verdient. Die sollen mal runterkommen. Ja, die sollen runterkommen, auch vom Kopf her. Nicht die körperliche Belastung war vielleicht so hoch, aber die psychische Belastung war extrem hoch. Und die Birne muss einfach mal auch abschalten. Die müssen bei ihren Liebsten sein, ob sie jetzt im Urlaub unterwegs sind oder bei ihren Familien in ihren Heimatländern. Ich glaube, das tut ihnen einfach mal gut. Und dann kommen sie irgendwann zurück gegen 27. Und dann werden sie schon schnell wieder hochschalten. Das ist nicht das Problem. Und klar, wir haben die Europa League noch. Wir haben Außenseiterchancen. Ich sage trotzdem, die Chance ist da. Denn auch die Basler, die spielen bis zum 2.8. Ihre Saison erstmal fertig. Die haben eine englische Woche nach der anderen jetzt in der Zeit, wo wir Urlaub machen. Und wir werden eine kurze Vorbereitungsphase haben und werden aber dieses Spiel mit eingliedern in unsere Vorbereitungsphase. Also es ist wichtig, aber für mich ist wichtig eigentlich schon wieder die nächste Saison. Ja, und sollten wir in der Europa League eine Möglichkeit noch haben und die Chance vielleicht nutzen, das Unmögliche möglich zu machen, und das kann immer passieren im Europapokal, habe ich schon alles erlebt, selbst als Spieler auch schon, dann ist es auf jeden Fall etwas, was super für uns wäre. Ja, und das nehmen sie einfach mit, aber die Jungs sollen das mal abschalten.
Da im Hintergrund hört man richtig, die Hauptstadt pulsiert. Da schreit
ja,
immer.
Ja, absolut. Da hat einer gerufen hier und ich sage jetzt, bleib kurz weg.
Umso schöner, dass du dir auch ein bisschen Zeit nimmst. Rufen, das große Thema natürlich war ja logischerweise, es ist die erste Saison gewesen, die Corona-bedingt eine Zwangspause eingelegt hat. All die Geschehnisse, die damit einhergegangen sind. Wenn du das jetzt mal ein wenig rekapitulierst, auch aus Sicht deines Jobs und aus Sicht des Vereins, auch vielleicht aus Sicht der Liga, was sind so für dich die krassesten Sachen, die sich dadurch ergeben haben, so in der Rückschau? Und was hast du oder was hat man als Club auch für eine Lehren rausgezogen, was da in dieser Saison los war, in dieser außergewöhnlichen Situation?
Ja, das war für uns alle wirklich speziell. Fred hat es eben auch gesagt, wir haben es alle hinten raus richtig gut hinbekommen. Am Anfang, ja, nimmst du das wahr, das Corona, das Pandemie, dann gibt es die ersten Besprechungen, dann wurde der erste Spieltag ausgesetzt, dann hast du so ein Gefühl, erst einmal, ja, es ist überall anders, aber nicht bei uns, das ist ja so der Klassiker, den man selber im Privaten dann auch immer hat, dann merkst du, nee, es ist direkt vor Ort, dann setzt der Spieltag aus, dann merkst du auf einmal jetzt erstes Gespräch, zweites Gespräch, gehst ins Homeoffice sozusagen und nach wird dir eigentlich bewusst, das erstmal ein Ende irgendwie offen und du weißt nicht, wie du dahingehend, wann es dann weitergeht. Du merkst einfach auch, dass es im Fortlauf einfach auch gefährdet ist. Und du merkst einfach das Thema Fußball, was ja eigentlich immer gelaufen ist, was immer klar ist, eine totale Normalität irgendwo auch nach außen getragen hat, dass Fußball trainiert wird, dass Fußball gespielt wird, dass die Fans in die Stadien strömen, auf einmal komplett auf den Kopf gestellt. Und du fragst natürlich auch, okay, wenn die Basis, also quasi das Fußballspiel, dann nicht mehr gibt, wie und du als Fußballverein agierst, dann ist es ja klar, dass die Haupteinnahmequelle auch für alle Mitarbeiter, für alle, die rund um den Verein dann leben und arbeiten, sozusagen auch gefährdet ist. Und du kriegst eine ganz andere Sichtweise auf das ganze Themenfeld. Du redest dann nicht mehr über Spieler, über Kaderplanung, über An- und Verkauf, sondern einfach über Leben. Wie kannst du die Mitarbeiter sichern? Wie kannst du die ersten Maßnahmen einleiten? Und du kriegst dann echt das Wort Taskforce, wird dann irgendwie ganz, ganz groß geschrieben. Und von daher ist es einfach so, dass du dahingehend dann angefangen hast, diese ganzen, wie wir es jetzt auch machen, in einem Zoom-Meeting sozusagen, dass du dann zusammenkommst und die Köpfe zusammensteckst sozusagen, dann aber über einen virtuellen Weg, um einfach dir die einzelnen Wege aufzuzeigen, wie könnte es weitergehen und du spekulierst quasi in die Zukunft. Gerade am Anfang war nicht abzusehen, ob die Bundesliga überhaupt weitergeht. Und von daher mit Christian Seifert, der DFL an der Spitze, einen überragenden Job gemacht, auch vor allen Dingen einen überragenden Job gemacht, weil es natürlich auch gerade öffentlich immer Thema war. Der Fußball stand gerade von Beginn an einfach irgendwie ja in so einer reingeschobenen Sonderrolle. Direkt wurde das Thema Millionäre und hohe Verdienste in den Vordergrund gestellt. Und du warst als Fußballer sozusagen echt am Pranger. Und das war auch gerade auch öffentlich. Oder wenn man selber über die Straßen gegangen ist, war immer so diese Skepsis, ja, ihr euch geht's doch eh gut und ihr habt eh einen anderen Weg. Und das war am Anfang einfach, wo man merkt, dass du in so einer Nische dann bist oder in so einer Schublade bist und musst da jetzt mal rauskommen und normal auch zu argumentieren. Und ich finde hinten raus die Lehren daraus, dass man ganz bei sich dann auch bleiben muss und die Ängste aufnehmen muss, aber gleichzeitig auch so seinen rationalen Weg auch weitergeht. Und ich glaube, das war mit allen Beteiligten wirklich, Fred und ich, und auch in der Kommission mit unseren Mitstreitern sozusagen und auch in der DFL, so viele Meetings sozusagen, die wir gemacht haben, viele, viele Dinge, die wir auch mit beratschlagt haben und unterstützt haben und auch kontrovers diskutiert haben, aber alles im Sinne der Sache. Und ich finde, dass der Fußball wirklich ein Vorreiter mit auch war, wie es auch sein kann, auch international auch dementsprechend Vorbild gewesen zu sein. Und ich finde, da können wir stolz drauf sein und zeigt uns jetzt einfach auch, dass wir auf diesem Weg weitermachen können und jetzt nach und nach hoffen, dass die Zuschauer quasi wieder in die Stadien kommen. Und wie gesagt, man merkt, glaube ich, auch, dass der Fußball allen gefehlt hat. Aber es ist schon eine verrückte Zeit, wenn man sich jetzt auch wieder überlegt, wie es dann weitergehen soll. Der Fredi hat jetzt noch ein internationales Spiel. Dann wird dementsprechend irgendwann der DFB-Pokal wieder starten. Dann wird die Bundesliga wieder anfangen. Dann eine kurze Winterpause, dann kommt die Euro, dann kommt Katar. Also man merkt einfach, es kommt Schlag auf Schlag und wie auf einmal dann so eine Pandemie alles aus den Loten dann bringen kann, das ist schon verrückt gewesen. Und vielleicht haben wir ein bisschen ausgelernt zum Abschluss, dass man gewisse Dinge einfach gelassener angeht und sich nicht verrückt machen lässt und sich anschieben lässt und ganz in Ruhe die Dinge überlegt. Denn das wird, glaube ich, jetzt in der Kaderplanung generell auch sehr, sehr wichtig sein, dass man in aller Ruhe die Dinge durchdenkt, weil das Budget auch nicht mehr so da ist, wie es vielleicht vorher war.
Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Vielleicht noch einmal retrospektiv. Klar, diese gesamte Corona-Thematik wird mit Blick auf diese Saison bei den allermeisten präsent bleiben und am meisten hängen bleiben. Wir haben uns hier in der Folge in der vergangenen Woche die Frage gestellt, abgesehen von Corona, was wird denn noch hängen bleiben? Vielleicht als Frage an euch beide weitergeleitet. Was ist das, was euch als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr an diese Saison außerhalb von dieser gesamten Corona-Thematik denkt?
Fredi, mach du mal.
Für mich persönlich ist hängen nur geblieben, verdammt normal, hey, 12 Monate Saison. So was Langes haben wir noch nie gehabt. Ja. Und wir haben ja 54 Spiele gehabt bei der Eintracht. Und ich glaube, das habe ich auch den Jungs direkt nach dem letzten Spiel gesagt. Also was für ein Ritt eigentlich. Ja. 54 Spiele, 12 Monate Saison, gab es in der Geschichte zuvor nie. Das bleibt bei mir eigentlich hängen. Und natürlich Highlights dabei, aber natürlich auch schwierige Phasen. Das ist ganz einfach zusammengefasst, eigentlich gar nicht so kompliziert.
Mhm. Rufen bei dir?
Ja, einfach auch nochmal, das Spiel an sich durch Corona halt in dem Sinne, ich will nicht gar nicht, inhaltlich glaube ich, nicht unbedingt verändert hat, aber einfach aufgrund der fehlenden Zuschauer und der fehlenden vielleicht Emotionalität auch von den Rängen, dass es einfach ein ganz anderes Spiel geworden ist, so vom gesamten Gefühl, auch von der eigenen Anspannung. Natürlich bist du angespannt, aber du fährst da rein, es ist kein Zuschauer da, es ist einfach, da kommen die Kontrollen, dann kommt einfach dieses, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl mit den Schutzmasken und das ist einfach auch hängen geblieben, irgendwie, dass man das eigentliche Spiel liebt und aber noch mehr liebt, halt einfach auch mit Fans, mit Emotionen, mit dem ganzen Drum und Dran. Und ich glaube, trotz allem nochmal unterm Strich haben wir das super hinbekommen, wirklich auch in jeder Verein mit sich. Und ich glaube, war das trotz der Konkurrenz und trotz der Spannung einfach auch einen eigenen Antrieben sozusagen, dass man dahingehend wirklich sehr, 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 sehr gut miteinander umgegangen ist.
Ich gehe mal davon aus Mainzer Sicht ist trotzdem Abstiegskampf unglaublich nervenaufreibend und nervig gewesen, auch wenn die Gegebenheiten andere waren, ohne Fans und so weiter. Nimm uns da vielleicht nochmal auch kurz mit rein, gerade so in die letzten Wochen, bis dann zu diesem entscheidenden Befreiungsschlag in diesem Spiel gegen die Bremer, wie sehr das gezerrt hat.
Ja, ich glaube schon, dass wir eine Phase auch hatten, wo es halt auch nicht so gut aussah. Das muss man schon ganz deutlich sagen, wo wir einfach so auch gemerkt haben, dass wir brauchen einen Hebel, wir brauchen einen Ansatz, wir brauchen noch mal Konfrontation, wir brauchen noch mehr Emotion, wir brauchen noch mehr Schärfe, wir brauchen noch mehr Fokus, was du eh schon auch versuchst zu leben. Aber du hast einfach diese eine Thematik, die ich eben angesprochen habe, die du nicht von außen hast, dass die Fans mit mobilisieren, dass die Stadt mit mobilisiert, dass wir einen Fanaufruf haben, dass Fans beim Training sind, dass wir einfach auch im Stadion selber einfach auch nochmal diese Anspannung haben. Das oftmals braucht man das. Der eine ist intrinsisch, der läuft wie eine Maschine, der macht eh. Und der andere braucht so ein bisschen, ich sag mal auf Deutsch, einen schönen Arschtritt, wo man immer so ein bisschen wirklich mal, jetzt gib mal Gas, jetzt leg doch mal eine Schippe drauf. Und ich glaube, das hat halt komplett gefehlt. Und dann muss es auch von dir selber kommen. Und ich glaube, die letzten Wochen, wo du dann wirklich dich immer wieder versuchst zu pushen, noch mehr in den Tunnel reinzukommen, dass du dann einfach auch Spiele hattest, wie mit Hoffenheim und mit Augsburg, wo du dann eigentlich die Intensität hattest, die Energie auf dem Feld hattest, aber dann gleichzeitig auch die Spiele unglücklich verloren hast mit 0-1, wo dann auf einmal so der Gedanke kam, boah, das ist eigentlich so, man sagt so, also wenn du diese Spiele verlierst, dann hörst du eigentlich dazu, dass das eng wird. Aber dass wir dann es nochmal wirklich auch alle in der Gruppe, ja, haben alle nochmal zusammengerückt, haben uns einfach dann noch mehr hinterfragt in dem Sinn, dass wir nochmal ein Türchen aufgemacht haben. Und dann musst du einfach noch enger zusammenrücken. Und ich glaube auch, die selbstkritische Art und Weise, wie wir dann auch miteinander umgegangen sind, das muss man nicht hinterfragen, warum es nicht vorher war. Das ist manchmal ein Mannschaftsprozess so. Aber wichtig ist einfach, dass du es erkennst und vor allem noch genügend Zeit hast, auch die Dinge selbst zu regeln. Und das war uns ja auch in der Nachbetrachtung elementar wichtig, zu sagen, wir haben es aus eigener Kraft geschafft, wir haben es vor allen Dingen auch geschafft. Was mir so auch so wichtig war, dass es vernommen worden ist, dass die Mainzer dann mit einem klaren Satz, die Mainzer sind weg. So. Und das war für mich so der Anspruch, so Freunde, und jetzt zeigen wir mal denen allen draußen, weil das brauchst du ja dann, diese Gallier-Mentalität zu sagen, so, und jetzt mit aller Brust dagegen und gerade in Dortmund, wo keiner mit uns rechnet, diese Prozente rauszukitzeln, dass du die auch dann auch hoffen musst, dass vielleicht der Gegner nicht bei 100% ist, um das noch zu schaffen und dann einfach, glaube ich, als Mannschaft zu sagen, so, wir haben es geschafft, aber auch zu wissen, warum es auch so lange gedauert hat, dass es auch so eng geworden ist und dann die Lehren rauszuziehen, aber unheimlich schlauchend, wie der Fredi es gesagt hat, der noch deutlich mehr Spiele ja gemacht hat, muss man ja ganz klar sagen, mit der Frankfurter Eintracht, aber diesen Schlauch zu haben, lange Saison und hinten raus einfach dann auch echt ohne Fans, ohne Push in einem Heimspiel einfach die Dinge zu regeln, das war dann in der auch eine Befreiung, aber es war schon die letzten 3,5 Wochen, 4 Wochen, das war schon ein richtiger Schlauch, auch Druck elementar jeden Tag mit sich selber die Dinge auch medial nochmal zu steuern, zu regeln, keine Störfelder zu haben, etc. pp., die Mannschaft geschlossen zu halten und von daher war das schon echt ein absoluter Ritt und von daher natürlich hinten raus sehr stolz, auch in der Bundesliga in die 12. Saison zu gehen.
Was mir persönlich total hängen geblieben ist von der Mainzer Saison, ist euer klares Statement vom Verein in Sachen Rassismus. Es hatte sich ja ein Fan beklagt, er würde sich quasi bei eurem Team eher wie beim Afrika-Cup fühlen. Ihr habt dem dann komplett die rote Karte gezeigt, habt diesen Brief öffentlich gemacht. Das ist ja auch was nicht Alltägliches für Bundesliga-Vereine. Die Gladbacher haben in dieser Saison auch was in die Richtung gemacht. Warst du an dieser Entscheidung, damit so offen umzugehen, direkt auch beteiligt? Wie kam es dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, ey, das lassen wir uns so nicht gefallen, damit gehen wir jetzt auch raus?
Ja, wir haben ein Leitbild, wir leben die Werte. Es ging nicht um eine politische Aussage, es ging einfach darum, dass wir einfach auch zeigen wollten, es betrifft uns jeden Tag, dass jeden Tag sowas vorkommen kann, dass wir nicht sagen, ja, es passiert einmal in einem Jahr, dass kritisches geäußert wird oder einfach Dinge geäußert werden, die einfach richtig schrecklich sind und die einfach komplett über die Gürtellinie gehen und direkt gegen Menschenwerte geht. Und für uns war es einfach so, dass wir das diskutiert haben im Vorstand und wir waren uns relativ schnell klar. Es ging uns nicht darum, diese einzelne Person in dem Sinne ganz, ganz, aber wir wollten es einfach nach außen hin, wollten einfach ein Statement zeigen, dass das bei uns nichts zu suchen hat, generell nichts zu suchen hat. Geht nicht nur um Mainz, sondern um die gesamte Welt. Rassismus hat keinen Platz. Und wir wollten es einfach in der Schärfe und der Klarheit auch mal nach außen tragen. Denn man sagt ja immer so, ja, das kommt dann mal vor. Das darf niemals vorkommen. Und wenn es vorkommt, muss man direkt gegen angehen. Und oftmals klärt man das dann intern und man möchte das nicht nach außen kehren, weil es geht nicht darum, jetzt irgendwie toll dazustehen oder sonstiges. Aber es war für uns einfach mal elementar wichtig, einfach um den Leuten auch mal zu zeigen, schaut mal, sowas erreicht uns in einer Phase, wo wir einfach brauchen es nie. Wir haben so viele super Menschen, super Charaktere. Und wie gesagt, es ist völlig egal, wo die Menschen herkommen. Es war uns elementar wichtig, aber das nach außen mal zu kehren und zu zeigen, es gibt Menschen unter uns, die leider anderes Denken haben. Und da müssen wir ganz, ganz klar und strikt gegen vorgehen. Und von daher war es einfach auch klar, dass wir da in der Form einfach die rote Karte zeigen. Das werden wir auch in Zukunft tun.
Fredi, ich bin mir sicher, du wirst in der Hauptstadt gerade nickend zustimmen zu dem, was die Mainzer da gemacht haben, denn in Frankfurt wärt ihr wahrscheinlich sehr ähnlich vorgegangen, ne?
Ja, absolut. Ich meine, ich find's ja gut, dass man das auch mal so öffentlich gemacht hat und damit auch mal der eine oder andere sieht, was wir eigentlich da manchmal für einen Müll reinkriegen. Anders kann man das auch nicht nennen und was für E-Mails sich erreichen, Briefe erreichen etc. Das ist jetzt natürlich ein Fall gewesen, den ich super finde, dass die Mainzer den auch öffentlich gemacht haben. Da müssen wir einfach mal neu überlegen, also wie dämlich kann man eigentlich sein, halt einfach, mein Gott, wir leben ja Vielfalt auch vor. Das ist aber nicht nur seit Jahren so, das ist eigentlich schon über die Jahrzehnte so. Bei der Eintracht eine ganz Normalität gewesen. Und wenn man sich die Stadt anschaut, 40% Migrationshintergrund, ist es, glaube ich, auch was ganz, ganz Normales. Wir hatten mal einen Fall vor einem Jahr, da ist ein Spieler direkt angegangen worden, den haben wir auch direkt rausgeworfen, das haben wir nicht öffentlich gemacht. Aber ich finde es gut, dass man ab und zu Dinge auch öffentlich macht, wenn die natürlich außer der Reihe sind. Und das ist aber sowas von außer der Reihe gewesen und sowas von dämlich gewesen, dass man fast nur Danke sagen kann, dass einer sowas mal gemacht hat.
Lass uns vielleicht die Retrospektive so ein bisschen abhaken und über das reden, Freddy, was du schon angedeutet hast. Die Zukunft, die ja eigentlich jetzt schon komplett präsent ist, nämlich ihr müsst jetzt in Sachen Transfers tätig werden, beziehungsweise ihr wollt das. Das ist ja eine besondere Situation. Also es gibt zum ersten Mal zwei Transferfenster. Das eine gab es nur für den 1. Juli 2020. Das zweite Transferfenster folgt dann am 15. Juli bis hin zum 5. Oktober. Das erste war für die Registrierung bereits abgeschlossener Verträge mit Lizenz- und Vertragsspielern mit Vertragsbeginn bis zum 1. Juli 2020. Jetzt merkt man, dass ich den Spaß hier ablese. Die andere Transferphase... ja, hast du gedacht, ich habe es auswendig gelernt. Nee. Aber diese andere Transferphase ist ja auch länger als normal. Ne? Was verändert das?
Ja, es verändert erstmal. Erstmal ist es gut, dass es länger ist. Und es ist ja auch klar, es muss länger sein, weil schließlich an den drei Top-Ligen wird dann Fußball gespielt. Ne? Darf man nicht vergessen. Und die sind erst alle Ende Juli fertig. Dann haben wir die Europa League Champions League im August. Dann irgendwann im September beginnt wieder die Saison. Und es ist klar, dass sich das alles nach hinten verschiebt. Es war ja zeitweise sogar mal am Anfang die Rede davon, man lässt komplett offen. Ja, bis in den Winter rein. Aber Gott sei Dank hat man das jetzt ein bisschen limitiert. Gerade unter uns Top 5 Ligen. Das ist gut so. Und natürlich verändert es viel, weil normalerweise hast du immer so ein, zwei Spieltage maximal bis zum Ende der Transferperiode. Diesmal können es sogar ein bisschen mehr sein. Schon mehr Spiele, die vorher gemacht worden sind, bis zum Ende der Transferperiode. Also wird es schon noch einige Verschiebungen geben. Und es muss auch verschoben werden, weil dadurch, dass die Ligen natürlich jetzt spielen, bis zum Ende Juli noch die drei großen Ligen spielen, ist natürlich klar, werden die auch viel später aktiv. Trotzdem wird es ein spannender Markt werden, ein sehr spannender Markt, für einer, in dem vielleicht keiner... Das kannst du auch nicht lernen. Also wir haben ja auch nicht die Erfahrung darin, dass es so eine Situation gibt und wie man jetzt da auch hundertprozentig perfekt vorgeht. Jeder muss so ein bisschen seine eigene Strategie sich ausdenken, wie er am besten vorgeht, seine Finanzen im Griff haben. Ich glaube, die Finanzvorstände der Clubs, gerade bei uns, bei unseren Clubs, die so in der Mittelschicht sind, die werden es natürlich nicht einfach haben. Da werden die Finanzvorstände schon ein gewaltiges Wörtchen mitreden und wir Sportverantwortliche werden versuchen, uns irgendwie durchzusetzen, was nicht so einfach wird. Aber es ist auch verständlich, weil viele Sachen sind einfach nicht greifbar für die nähere Zukunft, wie die Auswirkungen sind, auch in negativer Hinsicht auch die Einnahmenverluste sind. Und ich habe es ja letzte Woche auch von der Pressekonferenz groß in Frankfurt gesagt, damit es auch alle mal verstehen, wenn der Umsatz von 280 auf prognostizierte 140 für die nächste Saison einbricht, dann ist es schon mal, das ist schon mal ein Brett, muss man ganz klar sagen. Ja, es ist eine, wie ich gesagt habe, eine Vollbremse. Man muss halt situativ arbeiten von Woche zu Woche, von Fall zu Fall und jeder wird versuchen, seine Kader ein bisschen zu bereinigen. Das wird jeder ein bisschen versuchen, was nicht einfach wird, weil die Schwemme von Spielern auf dem Markt wird im August sicherlich sehr, sehr groß sein. Weil jeder wird das versuchen und es wird nicht einfach sein. Und die Spieler werden es auch nicht einfach haben, Vereine zu finden, das muss man auch klar sagen. Kann auch eine Chance sein, um auch einige Sachen wieder zu bereinigen, wie der Ruben vorhin gesagt hat, auch zu überdenken, was müssen wir für die Zukunft machen, was haben wir in der Vergangenheit, vielleicht haben wir da ein bisschen zu viel in das eine oder andere gemacht oder auch viel zu viel investiert und die Preise werden sich ein bisschen normalisieren, aber nicht bei den Top-Transfers, das ist klar. Und das hat man jetzt auch schon gesehen. Da werden die Summen trotzdem weiter bezahlt, als wenn nichts vorher gewesen wäre.
Ruven, mir als Laie, der solche Sachen über Transferfenster ablesen muss, ist eine Idee gekommen oder zumindest ein Gedanke. Die Bundesliga ist als erstes gestartet und jetzt dann entsprechend auch als erste Top-Liga in Europa zu Ende gegangen. Heißt, die deutschen Teams bzw. ihr Manager von Bundesliga-Teams könnt jetzt auch am frühesten mit der Kaderplanung beginnen. Also dahingehend, dass ihr zumindest schon wisst, gibt es eventuell zusätzliche Gelder, weil man sich für eine Europa-League oder Champions-League qualifiziert hat oder eben nicht und ist man erstklassig oder zweitklassig, ist auch ein Vorteil, oder?
Ja, könnte man denken. Wenn die Kaderplanung ist ja eh ganzjährig. Man darf sich jetzt nicht so vorstellen, mit der Freddy auch bestätigen können, dass wir jetzt sagen, ach, wunderbar, Saison ist zu Ende, jetzt machen wir mal eine Kaderplanung. Die Kaderplanung ist ja durchgängiger Prozess. Man ist ja ständig dabei, Dinge auszuloten. So, da läuft der Vertrag noch ein Jahr. Will man den verlängern oder möchte man den auslaufen lassen? Oder kann man den nicht verlängern und würde dann trotzdem gerne behalten, den Spieler, und geht davon aus, dass er eventuell ablöse. Frei dann wechselt. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass das Budget, das hat der Freddy auch gesagt, ist ein elementarer Punkt. Entscheidend ist dann auch, es gibt Vereine, die natürlich trotz allem aus dem Volleren schöpfen können. So, wir sind natürlich immer auch angewiesen auf Transfereinnahmen. Das haben wir über die Jahre ja auch gemacht und dahingehend auch quasi unser Geld selber dann auch verdient, um es dann wieder auszugeben. Das Thema ist grundsätzlich, dass du natürlich auch den gesamten Kader im Blick haben musst. Das hat der Freddy übrigens auch schon gesagt. Das ist ja klar, dass du viele, viele Leihspieler nochmal zurückbekommst. Du hast eine Gesamtkaderstruktur. So, da musst du auch erstmal sehen, dass du im Gesamtbudget dann auch bleibst, eventuell sogar reduzieren musst. Wenn du dann keine Transfers in der Anbahnung hast, wird es unheimlich schwierig, dahingehend natürlich auch dahingehend den Kader so zu verstärken, dass es dann auch Sinn macht. Deswegen ist es erstmal dahingehend, dass man natürlich seine Stadtmannschaft stehen hat, auf den Positionen, hat dann sicherlich einen Kandidat 1, Kandidat 2, man ist sicherlich in der Auslotungsphase drin. Trotz allem ist es jetzt auch bei uns so, dass wir erstmal gucken müssen, wie sieht der Gesamtkader aus, so wer ist in einer quasi Herausfordererrolle, wo er vielleicht auch nicht so zum Tragen kommt, hieße, dass man da für ihn vielleicht auch einen neuen Verein auch sucht. Aber trotz allem ist es so, dass man für uns wichtig war, dass wir keinen Spieler verkaufen müssen. Das heißt, wir könnten mit der Mannschaft auch in die neue Saison gehen, würden uns damit auch wohlfühlen, weil wir glauben auch, dass wir gewisse Stellschrauben auch so drehen können, dass es dann erfolgreicher wird. Sollte es dann aber einen Spieler geben, der dann von sich aus sagt, okay, ich möchte eine neue Herausforderung in einer größeren Liga dann suchen, dann wird der Schuh ja schon wieder anders, weil wir könnten jetzt gerne anfangen, aber wie es der Freddy auch gesagt hat, die Engländer spielen noch, die Italiener spielen noch, die Spanier spielen noch, Deutschland ist auch eine Top-5-Liga, wir haben beendet, okay, aber dann geht es auch nochmal darum, dass die Franzosen abgebrochen haben und Ende August dann wieder beginnen. Das heißt, es muss ja, um einen Transfermarkt anzuschieben, müssen ja die verschiedensten Länder auch dann miteinander kommunizieren. Das heißt, müssen sich da auch sicher sein. Die Engländer sind generell immer ein bisschen später. Die Italiener werden sagen, wir spielen nochmal zu Ende. Die Spanier ebenfalls. Und dann wird erst ein Schuh draus, wenn sich alle quasi so virtuell an einen Tisch setzen sozusagen, um dann gewisse Dinge zu diskutieren. So, und dann hast du in der Situation, dass du sagst, ja, ich habe jetzt einen Spieler, der würde für Summe X eventuell den Verein verlassen können. So, und dann gehen die Gedankenspiele los. Okay, und so, wer aus der Schattenmannschaft könnte dann in Frage kommen? Das sind natürlich anbahnende Gespräche, sind schon längst geführt worden. Aber in dieser Transferphase wird es sicherlich so sein, dass wenn der erste Stein nicht ins Rollen gekommen ist, du nicht einfach so losmarschierst, wie vielleicht in den letzten Jahren, wo du gesagt hast, ich finanziere vielleicht mal vor, um dann sozusagen den Transfer dann weg vom Verein nachzuholen. Da hat der Freddy recht, da stehen die Finanzer schön quasi Tür an Tür daneben. Und haben den Daumen auch mit natürlich auch drauf. Das ist eine Gesamtkommunikation in der Budgetplanung. Von daher hat uns das vielleicht von der Klarheit, dass man da jetzt in der ersten Liga ist, einiges gebracht. Und auf der anderen Seite, gerade in Mainz, ist es so, dass wir auf Transferlöse, wie gesagt, elementar angewiesen sind. Und ohne einen größeren Transfer in der Anbahnung oder im Vollzug wird es für uns jetzt zum Beispiel schwierig werden, dahingehend auch dann richtig Hand anzulegen. Deswegen auch wichtig, die Message auch nach außen, das habe ich auch gesagt, gerade in unserem Umfeld von Kaderumbruch zu sprechen, ja, das ist im Moment sehr, sehr schwierig zu sagen, denn wie gesagt, wir müssen sehr, sehr gut auf die Finanzen schauen. Wir möchten ja auch unsere Mitarbeiter auch alle behalten und wie gesagt, wir sind sehr, sehr konservativ aufgestellt, immer sehr seriös gewirtschaftet und das soll auch so bleiben. Und dann ist es oftmals so, dann kriegt man vielleicht diesen einen Spieler nicht. Auf der anderen Seite geht es ums Gesamtwohl des Vereins und ich bin der festen Überzeugung, dass man in der Gruppe so viele Dinge noch besser lösen kann.
Was mich interessiert, du hast gerade ja schon gesagt, Kaderplanung ist logischerweise ganzjährig, damit wir Laien das auch ein bisschen besser verstehen. Ich habe gerade gestern wieder gehört, dass es so ganz verrückte Datenbanken gibt, die Vereine nutzen können. Also wo du eingeben kannst, ich suche einen Linksverteidiger, der am liebsten in der Viererkette spielt, Sprintgeschwindigkeit mindestens 34 km/h und so weiter und so fort. Rufen vielleicht mal an dich als erstes. Wie sehr nutzt ihr eigentlich solche Sachen im Vergleich zum klassischen Scouting? Also wie sehr ist sowas auch Teil, um zumindest vielleicht eine Vorauswahl zu treffen oder so?
Ja, es ist oftmals für uns auch eine gewisse Überprüfung, dass wir für auch Spieler schon also aus dem normalen Scouting heraus gesehen haben, dahingehend auch für gut befunden haben und wir gleichzeitig auch dann das nutzen, um uns einfach selber nochmal zu überprüfen, dass vielleicht genau der Spieler auch, den wir uns dann quasi, wie du es gesagt hast, diese Suchmasken, entsprechend Alter, erstmal zu sagen, Alter, welcher Fuß, Größe, dementsprechend vielleicht auch so die Länder auch schon zu priorisieren, etc. pp. Mit den Skills, die man haben kann, Offensive, Defensive. Das ist, glaube ich, ein offensive Stärken prozentual, Zweikämpfverhalten, 1 gegen 1. Dass man das so nochmal ausbauen kann, was durch eine Spielerei auch ist, wo oftmals ein Analyst auch mit dabei ist, aber dass man es als Überprüfung halt auch nutzt, sozusagen, zu sagen, schau mal, den haben wir eh aus dem normalen Scouting rausgefunden und jetzt haben wir das gleichzeitig auch nochmal dementsprechend statistisch auch schon belegt. Das ist ganz interessant. Oder wenn es oftmals so ist, dass man wirklich aus irgendwelchen Gründen einen Transfer hat, der dann in letzter Instanz nochmal über die Bühne gegangen ist, das nutzt man natürlich auch nochmal, um dann einfach diesen Weg zu beschleunigen und zu sagen, so, ich suche jetzt einen großen zentralen Angreifer im gewissen Alter. Mir ist meiner jetzt weggebrochen, den musste ich jetzt abgeben, um zu unseren Alternativen noch weitere aufzubauen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess. Trotz allem ist es dann meistens dann so hinten raus, dass man dann natürlich von der Statistik den Spieler X rausbekommt, dann natürlich unfassbar schnell in die Überprüfung per Videomaterial dann reinmarschiert. Da gibt es natürlich tolle Datenbanken, um dahingehend einfach alle möglichen Plattformen, um die Dinge abzubilden, in verschiedenen Skills auch zu bewerten. Aber dann fehlt natürlich so ein bisschen die Live-Sichtung, die jetzt natürlich auch erst wieder möglich ist aufgrund der Corona-Thematik. Aber das ist ein Riesentool, macht auch Spaß. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir natürlich schon ganz gerne, und da ist natürlich Frankfurt auch nochmal uns sicherlich nochmal einen Schritt voraus, aufgrund der Anzahl auch an sehr, sehr guten Scouts, um das dann live nochmal zu überprüfen. Ich glaube, das ist elementar wichtig, dass du live nochmal vor Ort bist, und um dann gehen einfach nochmal diese komplette Attitude, sag ich mal, auf dem Feld nochmal. Was hat er für eine Persönlichkeit bei guten und bei schlechten Szenen? Was strahlt er damit aus? Ich glaube, dass das elementar, wie macht er sich warm und wie nimmt er gewisse Dinge dann auch an? Ich glaube, das ist dann das Endprodukt. Aber das ist ein Thema, da kann man sich stundenlang drüber unterhalten, weil es einfach hochspannend ist, weil es immer wieder neue Facetten gibt.
Die Frankfurter Scouts gerade schon angesprochen. Freddy, die sind jetzt wahrscheinlich in aller Herren Länder, wie auch immer, wo es halt was zu scouten gibt, unterwegs. Wobei sind sie wahrscheinlich eh das ganze Jahr, oder? Oder ist es jetzt noch krasser? Also ist für die jetzt Hochzeit?
Wir haben ja die meisten Scouts, die leben ja in den Ländern. Ja. Und ich bin komplett von diesem System weggegangen, dass ich sage, ich muss meine Scouts von Frankfurt losschicken in alle Welt hinaus. Auf dem Flug sind bereits alle Daten gefühlt verloren, sondern ich habe sie alle in den Ländern und sind auch dann im Endeffekt auch, haben die auch diese Nationalität und haben vielleicht dort schon gearbeitet als Sportdirektor oder als Scout selbst oder der eine oder andere sogar als Trainer, die schon auch ein bisschen manchmal gesetzt sind und all das, die ein sehr gutes Auge haben, sehr gutes Netzwerk haben und dementsprechend uns dann auch für die Informationen füttern. Und aus meiner Sicht hat es sich bis jetzt sehr gut bewährt. Wir konnten das so aufbauen ab 2016, so Schritt für Schritt, sind da eigentlich jetzt wirklich auch an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und da gebe ich mit großem Recht, dass man diese statistischen Daten natürlich auch mit benutzt. Das ist ein Teil davon, von dem Ganzen, dass du das irgendwann mal zusammenbekommst. Und was noch wichtig ist, glaube ich, was man noch anfügen kann, und ich glaube, es ist für ihn genauso wichtig wie für mich, ist dann natürlich auch noch das persönliche Gespräch, wenn man dann wirklich einen Spieler da hat und mit dem sich auch mal unterhält, über viele Dinge dann auch spricht, Persönlichkeit. Wie tritt er auf, auch bei so einem Gespräch? Und dann kann es auch mal dazu kommen, dass man danach, obwohl alle statistischen Daten super sind und vielleicht auch die Betrachtung am Feld erstmal gut war, dass man sagt, irgendwas gefällt mir nicht, ja, irgendwas passt hier nicht. Ja. Und da kann auch ein Transfer mal nicht geschehen aus diesen Gründen. Weil das Letzte ist, im Ende des Finale ist natürlich noch das persönliche Vorstellen und den Charakter zu beurteilen. Das ist dann aber auch so ein Bauchgefühl, das man auch dann hat, dass man jetzt nicht irgendwie eine Checkliste einfach da mal runterfragt, sondern einfach ist auch ein Bauchgefühl, dass man dann auch in der Kommunikation dann mit dem Spieler, aber auch zum Beispiel auch mit dem Berater, auch da kannst du mal haken. Und das muss halt alles zusammenpassen. Also es ist ein hochspannendes Thema, wo man sich wirklich stundenlang unterhalten kann drüber. Es ist vollkommen richtig, dass es nicht die perfekte Strategie dafür gibt oder sagt, so muss es immer sein. So wünschen sich das viele, weiß ich, so Aufsichtsräte und sowas, die denken, naja, da muss man so einen Profile machen. Und wie wenn ich jetzt einen neuen CEO mir versuche zu angeln, dann setze ich einen Headhunter an und der das und das und das muss stimmen und Schulbildung und was weiß ich. Nee, das ist ein bisschen anders. Das ist vielleicht ein bisschen wilder für den einen oder anderen draußen. Für uns, die wir selber nach dem Ball getreten haben und selber in dem Job auch sind, ist es eigentlich sehr überschaubar, sehr klar strukturiert. So ist es eben. Wir arbeiten mit Menschen. Wir versuchen Menschen für uns zu begeistern dann auch. Da gehört auch die Persönlichkeit natürlich auch sehr stark mit dazu. Zudem alles andere, was noch vorgescoutet hat. Und da machen unsere Jungs einen guten Job und wir daten die Listen immer wieder ab, wie man so schön sagt. Weil eins ist auch klar, man muss dann nur heute, gestern, wann auch immer, manchmal so das eine oder andere überfliegen, auch in den Medien oder auch die Informationen, die man bekommt. Der eine oder andere Spieler, mit dem du dich beschäftigt hast, ist vom Markt plötzlich. Also kannst du ihn auch wieder rausnehmen. Ja, weil ein anderer schneller war, weil ein anderer potenter war, weil er schneller handeln konnte und vielleicht auch das Geld zur Verfügung hat. Das ärgert dann einen immer ein bisschen. Weil man weiß eigentlich, der wäre gut für uns gewesen, aber so sind die Zeiten jetzt auch in dieser Pandemiezeit. Wir müssen immer versuchen, als normale Clubs irgendwie das eine, das Wirtschaftliche, genauso wie im Sportlichen, irgendwie zu verbinden, in der Balance zu halten und dementsprechend versuchen, irgendwie auch die Mannschaft zu verstärken. Das wird diesen Sommer für Mainz, genauso wie für Frankfurt und für viele andere Clubs, normalen Clubs, wird es verdammt schwierig werden. Wir sind eigentlich froh, dass wir einen sehr guten Bestand haben aktuell.
Freddy, wie ist das eigentlich, wenn du mit Spielern sprichst, weil sie interessant für Frankfurt wären? Hast du dann permanent auf dem Schirm, welche Vereine da vielleicht parallel dran sind, weil man vernetzt ist? Oder gibt es tatsächlich Situationen, wo dann der Spieler überraschend doch woanders hingeht, womit du gar nicht gerechnet hättest?
Eine Überraschung gibt es eigentlich manchmal seltener. Also es wird schon mit offenen Karten ziemlich gespielt. Und oft ist es halt so auch, und ich habe das auch, weiß auch zu meiner Stuttgarter Zeit, da musste ich sehr viel sparen und konsolidieren hin und her und dann hieß es dann, ja, zum Beispiel Wolfsburg kommt um die Ecke. Jetzt reden wir von 2011, 2012 und sowas in dieser Zeit, aber auch heutzutage manchmal ja auch noch so, wenn irgendein Club um die Ecke kommt, der nachweislich das doppelte oder das dreifache Budget von dir hat, dann weißt du, hast du wirtschaftlich schon mal verloren. Ne? Hast du gar keine Chance, dem Spieler wirtschaftlich das zu bieten, was der andere Verein ihm wahrscheinlich auch bietet. Dann geht es nur darum, okay, geht es um Geld oder geht es wirklich um eine sportliche Weiterentwicklung und haben wir vielleicht die besseren Argumente für eine sportliche Weiterentwicklung? Und ganz ehrlich, es gibt auch die Situation, wo ein Spieler sagt, nee, ich möchte mich eher sportlich bei diesem Club weiterentwickeln. Da gibt es zwar weniger Geld erstmal, immer noch genug Geld. Den Tränen nahe bin ich deswegen nicht. Also der wird auch dreimal warm essen können. Ja. Aber natürlich komplett andere Nummern. Ja, ganz komplett andere Nummern. Und entscheide ich sie auch für den Sport. Also auch das gibt's. Ja, aber umgekehrt natürlich auch. Und es kommt manchmal ein bisschen auf die Nationalität manchmal auch an, bei dem einen oder anderen. Oder auch auf die Berater manchmal dann auch. Gibt es natürlich auch die Gier, ja, und die Gier ist auch etwas, was bei Menschen ausgeprägt ist, wo man sagt, was ich habe, habe ich und vielleicht kommen jetzt alle an wieder. Ja, und sportlich ist es auch gut, aber finanziell natürlich überragend. Dann nehme ich natürlich das finanzielle Angebot. Ich glaube, es ist in der normalen Wirtschaft genau das Gleiche. Es wäre bei euch wahrscheinlich genau das Gleiche, wenn irgendein anderer Sender um die Ecke kommt und sagt, hier kannst du 3-4-fache verdienen, dann wirst du vielleicht auch überlegen, ja, der Sonnen finde ich halt super. Ja. Aber das andere muss ich vielleicht doch machen. Ne? Also es ist immer wieder wiederkehrend, auch im normalen Leben. Das darf man ja nie vergessen. Und Fußball ist Teil dieses normalen Lebens, aber für viele trotzdem eine Scheinwelt immer noch.
Ich frage mich, ob es irgendwann so eine Suchmaske für Moderatoren gibt, wo man dann als Senderchef eines Fernsehsenders eingeben kann, suche Moderator, der 3 Sätze gerade ausreden kann, das wäre mir ganz lieb.
Ja, aber dann kommen wir da ja schon nicht vor.
Ja, genau. Ich habe mich auch gerade gefragt, was unser Profil wäre. Rufen, wenn du an diesem Tool sitzt, dem feuchten Traum für alle Fußballmanager-Computerspieler und da spuckt dann so ein Tool aus, der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt, der würde zu euch passen. Ist dann der nächste Schritt, dass du Freddy anrufst oder wie läuft sowas dann ab?
Nee, ich glaube, Freddy und ich in unserem Verhältnis, glaube ich, das wäre überhaupt kein Problem. Also ich glaube, da sind wir so klar. Also das finde ich das Schöne auch jetzt nicht, weil Freddy da drüben sitzt oder drüben in Berlin ist und nicht in Österreich. Aber Freddy ist so klar, dass es einfach genauso nüchtern, wie er es dann auch sieht. Und er weiß einfach das Geschäft, kennt es noch viel, viel besser als ich, auch aus seiner aktiven Zeit nochmal mehr. Das einfach dahingehend, man muss sich ja dann auch nichts vormachen. Das ist das normale Business. Und ich glaube, lieber dann ein klares Wort und klare Anfrage. Du, pass auf, wir haben Interesse und trotz allem natürlich auch die Überprüfung, auch mit dem Management des Spielers. Denn jetzt muss man es auch so sehen, wie es der Freddy eben beschrieben hat, auch mit der Thematik, dass natürlich auch viele Eintrachtspieler dementsprechend interessant sind für größere Vereine, ist natürlich auch die Situation bei uns natürlich in Mainz dann schon so, dass wir natürlich, wenn ein Spieler in Frankfurt, sag ich mal, Stammspieler dann ist, ist da die Frage, ob der Spieler dann den Reiz auch für sich sieht, dann nach Mainz zu kommen, nicht um Mainz klein zu machen, überhaupt nicht. Bin von unserem Standort komplett überzeugt, aber trotzdem muss es ja dann auch passen und er muss auch dann irgendwo, um diesen Reiz zu haben, ich meine, Frankfurt ist schön, Mainz ist schön und liegen übrigens auch nur eine halbe Stunde auseinander, also von daher kann er sogar in Frankfurt leben, in Mainz spielen oder in Mainz leben und in Frankfurt spielen, kein Problem. Aber auch finanziell, das Thema, was der Friedrich auch beschrieben hat, ich glaube, dass das für Mainz dann einfach um schwierig ist, dahingehend die Eintracht dann auch irgendwo zu toppen und irgendwo das noch attraktiver zu gestalten. Von daher wird das schwierig werden, aber um die Frage zu beantworten, ich würde den Freddy anrufen, klar, mit dem Management klären, ob das überhaupt einen Ansatz dann geben würde. Und dann ist es, glaube ich, wirklich so, dass das wirklich klar ist, du, das geht nicht. Sich in die Augen schauen wie Männer und dann zu sagen, du, so, kriegen wir hin, kriegen wir nicht hin. Ich glaube, das ist ein Top-Miteinander, nicht nur Friedrich und ich, sondern generell in der Bundesliga mit den meisten Kollegen einfach ein ganz klares Verhältnis und man prüft vorher schon auch gewisse Dinge ab, weil ich muss ja im Friedrich jetzt nicht anrufen und sagen, du, ich habe einen unrealistischen Spieler eigentlich bei euch im Kader, den finde ich super, sagt der Friedrich, jetzt nicht anrufen brauchen, also spart man sich dann. Und wie gesagt, andersrum wird der Friedrich bei mir auch anrufen und wird sagen, du, Spieler X interessiert mich. Lass uns mal drüber reden, gibt es eine Option? Und dann ist man aber auch nicht böse, wenn derjenige sagt, nee, Tür ist zu, dann ist die Tür zu und dann geht's halt weiter. Ich meine, das ist im Leben so. Als Manager, glaube ich, ist man gewohnt, auch Niederlagen einzustecken, nicht nur auf dem Feld, sondern auch am Schreibtisch, wenn ein Spieler, den man gerne gehabt hätte, weg ist. Und dann ist es dann so, deswegen hat man ja eine Schattenmannschaft, da steht ja nicht nur dementsprechend Schlüter und Zander drauf, sondern einfach auch vielleicht Müller oder wie auch immer, wie der heißt. Also von daher gibt es da mehrere drauf. Und gerade wir in Mainz wissen, dass wir aus einer Schattenmannschaft meistens nicht die ersten Kandidaten kriegen.
Gib ruhig zu, dass du damals den Rebic gerne gehabt hättest.
Schwer. Ja, aber das ist ja... Ja, vielleicht.
Vielleicht, wer weiß. Jetzt beginnt, zwei Fragen haben wir noch an euch. Rufen die erste an dich. Es beginnt jetzt für mich wieder die schönste Zeit, denn die Zeit, wo die Transfergerüchte sprießen ohne Ende. Was habe ich früher als kleines Kind den Kicker verschlungen und Transfermarkt gewälzt? Was ich mich aber jetzt gefragt habe aus eurer Sicht, gewöhnt man sich irgendwann daran, dass in der Zeitung oder im Internet zu lesen ist, dein Verein ist an Spieler XY interessiert und man verhandelt oder was weiß ich. Und es stimmt einfach gar nicht, weil das kommt ja offensichtlich doch häufiger vor, als man mal denkt. Oder ist das immer noch so, dass du jedes Mal das liest und dir denkst, wollt ihr mich eigentlich veralbern? Da ist ja gar nichts dran.
Also ich finde, das kann man schon kategorisieren. Es gibt ja manchmal ein Gerücht, was echt spannend ist für den Verein, ne? Wo man sagt, oh, wenn der Spieler schon mit Mainz in Verbindung ist, das ist mal...
Gute Idee.
Gute Idee, finde ich gar nicht schlecht, könnte man mal einleiten. Aber andererseits ist es schon so, natürlich wird man da abgezockter oder irgendwie entspannter, aber auch trotzdem manchmal wirklich, wo man sagt, nee, Freunde, das muss ich jetzt klären. Das will ich jetzt gar nicht da drin stehen haben, ne? Weil das einfach schon, man möchte natürlich schon auch, dass dann ein Spieler, auch wenn es überhaupt dann rauskommt, was man ja nicht möchte, denn der beste Transfer wäre eigentlich der, wenn derjenige mit dem Trikot da steht, nach dem Medizincheck, dass man sozusagen auch dann, wenn ich das Gerücht wenigstens noch charmant ist, aber wenn das dann wirklich völlig skurril ist und man weiß schon aus einem Pseudotelefonat von vor 4 Tagen, wo man demjenigen Manager dann gesagt hat oder Berater gesagt hat, der ist überhaupt kein Thema und der taucht dann trotzdem auf in so einer, ja, in 543 Fußball-Apps, ja, unter anderem auch interessiert nach Informationen, das heißt immer so schön, dann ärgert man sich teilweise dann schon und möchte dann auch demjenigen mitteilen, ob er irgendwas vielleicht nicht verstanden hat und möchte es dann einfach auch schon klären, weil Tür soll dann zu sein, weil aber oftmals wird man es nicht aufhalten können, weil es so viele Gerüchte sind. Bei gewissen ärgert es dann schon, bin ich ganz ehrlich. Das will ich dann auch ganz gern klären.
Und Freddy, letzte Frage an dich. Ich glaube, wenn es so eine Suchmaske auch für Trainer geben würde, du würdest da reinschreiben, bester Trainer für Frankfurt. Also Adi Hütter würde sehr wahrscheinlich auftauchen. Man hat das Gefühl, dass das bei euch einfach sehr gut passt, dass das eine sehr, sehr gute Konstellation ist. Heißt, übersetzt, wenn du dann wieder in Frankfurt bist, ist das nächste Meeting nicht mit Schlüter, Zander und Schröder, sondern mit Adi Hütter und man spricht über so eine Vertragsverlängerung?
Ich bin ganz nervös jetzt, weil dadurch, dass der Ruben natürlich in Österreich ist und der Adi auch in Österreich ist, weiß ich nicht, ob ich das nicht gerade sehen oder so. Wahrscheinlich, aber ich muss den Achim schnell holen, damit er jetzt...
Ja, genau.
Nein, es ist so, dass ich... Dass wir uns da schon in Ruhe unterhalten haben, auch schon frühzeitiger auch. Und wir werden jetzt noch natürlich das, was einfach dazugehört, Verträge etc. Ich habe gesagt, da ist eigentlich alles jetzt im Endeffekt auch so vorbereitet, dass jetzt auch der Trainer und auch sein Berater und etc. und da alle drüber schauen können, sich überlegen können, nochmal, es wird nochmal 1-2 Gespräche geben. Und dann normalerweise, weil alle beide Parteien sich einfach auch schätzen und alle was voneinander auch haben, auch wichtig sind, jeder für den anderen, dann wenn wir normalerweise, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wenn wir zusammenkommen und werden diesen Vertrag verlängern. Also deswegen bin ich da guter Dinge, ja, weil Signale sind positiv. Und ganz ehrlich, es macht total Spaß, mit Adi Hütter und seinem Team zusammenzuarbeiten. Das ganze Trainerteam dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja nicht nur der Trainer, aber natürlich aber auch das Trainerteam. Und er selber sagt auch, er ist total glücklich bei der Eintracht, alles gut. Das war ein Wahnsinnsritt jetzt auch für ihn, die 2 Jahre, auch mit über 100 Spielen. Und wir haben schon auch gemeinsam jetzt eigentlich was erreicht und auch gestaltet. Und das wollen wir gerne weitergeben. Natürlich in einer schwierigen Zeit jetzt natürlich auch. Aber ganz ehrlich, ich hätte nicht mal Angst, selbst wenn es nur noch 1 Jahr Vertrag wäre und es würde jetzt nicht zu einer Verlängerung kommen, auch dahin das letzte Vertragsjahr zu bringen, hätte ich gar kein Problem damit. Ja. Auch wenn das später geschehen würde. Nur sind wir eigentlich so im Zeitplan, dass wir sagen, okay, wenn man jetzt aus dem Urlaub wieder zurück ist, dann reden, machen wir noch den Rest, reden ganz in Ruhe noch und machen das eigentlich dann fertig. Und dann ist es eigentlich auch durch das Thema. Also das mache ich mir eigentlich weniger im Kopf. Wir sind sehr glücklich mit ihm. Und ich glaube, das ist die entscheidende Aussage.
Nur der Schröder kann noch dazwischen funken in Österreich.
Ich wollte
ja, genau, genau. Der Adi bleibt bei dir. Der Adi ist auch einen neuen Trainer, das reicht doch auch. So sieht's aus.
Okay, gut, dann streichen wir die Podcast-Schlagzeile. Bobic fürchtet um Hütterabgang nach Mainz und übernehmen aber vielleicht, ob wir das nochmal an die Fußball-Apps weiterspielen. Schröder bestätigt früheres Interesse an Rebic und versuchen an die Boulevardpresse nochmal. Freddy Bobic in Berlin belagert von Fans zu geben. So, und dann haben wir alle Schlagzeilen rausgepresst aus diesem Podcast-Interview, die wir kriegen konnten.
Genau. Wir müssen doch auch was für unser Profil tun, ihr wisst doch, wie es ist.
Meine Herren, ganz im Ernst nochmal, ich glaube, wenn Alex und ich im Urlaub gefragt würden von so zwei Podcast-Hanseln, ob man sich mal ein Stündchen Zeit nehmen kann, wir hätten im Vogel gezeigt, ihr habt beide ja gesagt, dafür vielen lieben Dank, das ist nicht selbstverständlich und schöne Grüße sowohl nach Österreich rufen als auch nach Berlin. Freddy, vielen lieben Dank für eure Zeit.
Dankeschön, ja, Grüße an alle. Ja, bis bald.
Macht's gut, bis bald. Danke euch.
Ja, gute Erholung, bis bald.
Und das war's dann also. Das letzte Interview für diese erste KMD-Staffel, für diese erste Kicker Meets The Zone-Saison. Nochmal vielen Dank an Freddy Bobic und Ruven Schröder. Jetzt bin ich nur noch mit dir hier, oder was?
Ja, bevor ihr jetzt alle aus eurem Podcatcher schon die so folgen beziehungsweise diesen Podcast löscht und entabonniert und so weiter. Wir werden euch am Ende der Sendung auch noch erklären können, dass die Pause gar nicht so lang sein wird, die wir dann jetzt einlegen. Aber da kommen wir vielleicht später darauf zu sprechen, weil ein bisschen was müssen wir ja noch bereden. Da gab es ja zum Beispiel noch zwei Pokalfinals, nämlich das der Damen und das der Herren in Berlin, also quasi unweit von da, wo Freddy Bobic jetzt unterwegs ist mit der Family. Der FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Pokalsieger ist der FC Bayern. Auch da gratulieren wir natürlich. Und ich darf sagen, das war eines der aufregenderen Saisonspiele bislang. Bislang ist gut, ne? Als letztes Saisonspiel.
Aber so nach der Pause, in der Tat, das hat Spaß gemacht, dieses Spiel. Und zwischendurch, sind wir mal ehrlich, sah es ja nun eher nicht so aus, weil die Bayern ja in der ersten Halbzeit das schon sehr einseitig gestaltet haben. 2-0 führen, Alaba mit einem fantastischen Freistoßtor, nachdem sich da Tapsoba gegen Lewandowski etwas ungestüm anstellt. Und dieser
wurde viel darüber diskutiert, warum Leverkusen in der ersten Halbzeit so reingegangen ist, mit Havertz vorne drin, so wenig traute. Da muss man zumindest eine Sache zu sagen, also ja, jetzt haben vielleicht ein paar mehr Leute mal wieder ein Leverkusen-Spiel geschaut, aber Havertz hat als falscher Neuner, wenn man ihn so bezeichnen möchte, in der Rückrunde auch sehr gute Spiele gemacht.
Ja. Dieser Freistoß von David Alaba, übrigens finde ich eine geile Statistik, direkter Freistoß, erstmals wieder verwandelt in einem Pokalfinale seit 2001 Jörg Böhme. Und seitdem gab es keinen direkten Freistoßtreffer mehr. Und dann Alaba, der den da natürlich wunderbar über die Mauer malt.
Der hat seine 1-0. Siegprämie damals fast noch in D-Mark erhalten.
Wunderbarer Freistoß. Dann Gnabry zum 2-0. Und dann vor allem die zweite Halbzeit. Das war die interessante.
Ja, denn ich habe noch kein Team gesehen diese Saison. Sage ich es wieder, ne? Obwohl Champions League haben wir noch bei den Bayern. Das heißt also, da gibt es dann noch ein paar eventuelle Gegenbeispiele. Aber ich habe noch kein Team gesehen, das das Visier so hoch geklappt hat gegen die Bayern, wie das Leverkusen in der zweiten Hälfte getan hat. Und dann haben wir eben auch Leverkusener Fußball erlebt, wie das eventuell auch nur ganz wenige Vereine aus der Bundesliga können. Nämlich attraktiv, offensiv mit Speed. Also die Jungs in der Bayern-Defensive, über die wir ja oft genug gesprochen haben, über deren Geschwindigkeit wir oft genug gesprochen haben, die wurden aber verdammt gefordert. Und es gab Situationen, Alphonso Davies übrigens meiner Meinung nach mit dem schwächsten Saisonspiel von ihm persönlich, da hat er Laufduelle verloren, weil da auf einmal Jungs wie Leon Bailey und Co. waren, die...
Vor allem Diaby, ne?
Diaby, genau.
Brutal.
Ja. Also Leverkusen hat da unglaubliches Potenzial, aber natürlich sind auch Löcher aufgegangen.
Trotzdem muss man natürlich dazu sagen, wenn alles normal läuft, schießt Leverkusen das 1-2 durch Kevin Volland. Ja. Unmittelbar bevor sie, weil Lukas Radetzky diesen Schuss mit diesem Schuss von Lewandowski nicht rechnet und ausgerechnet der, über den ich ja in der vorletzten Folge noch gesagt habe, der ist so souverän und er ist ja auch so souverän, er greift dann da daneben. Also Volland auf der einen Seite vergibt die 1000-prozentige Chance, das 1-2 zu machen. Und
er hat dann vorne drin gespielt, Havertz in der zweiten Hälfte auf offensiver Mittelfeldposition.
Ja, kam zur Pause, genauso wie dem hier bei für Baumgartlinger. Volland kam für Amiri. Und fast im Gegenzug macht der Lewandowski, schießt einfach mal aus 35 Metern und Radetzky rechnet nicht damit und haut sich das Ding quasi selber rein, 3-0. Aber auch danach, dann kannst du natürlich jetzt sagen, gut, die Bayern spielen, führen 3-0, nehmen sie den Gang raus, wie auch immer. Sowohl davor als auch danach fand ich es bemerkenswert und das wird auch etwas sein, was Hansi Flick registriert hat und mit Blick auf die Champions League dann analysieren wird mit seinen Jungs. guck mal, da ist eine, also da waren auch bei uns hinten drin Löcher und da haben wir, da waren wir angreifbar. Das sind ja Dinge, die du vorher in den letzten Wochen bei den Bayern nicht so wirklich gesehen hast. Da waren sie plötzlich verwundbar, weil die tolle Leverkusener Offensive das dann halt auch einfach mal aufgedeckt hat. Ja, ab und zu sind sie ins Abseits gelaufen, aber sie haben schon, wie du gesagt hast, mit so einem offenen Visier gezeigt, nee, man kann die Bayern auch aus dem Spiel raus mit bestimmten Mechanismen knacken. Und das wiederum wird Hansi Flick natürlich mitnehmen für die Vorbereitung dann auf die Champions League, weil wir haben ja nun, also viele sagen ja, die sind der Top-Favorit auf den Titel und so weiter. Ich kann mir da nicht so ein richtiges Urteil erlauben, weil ich zu wenig von den anderen Teams bislang gesehen habe, wie die denn sich so in Form bringen für die Champions League. Sie sind unglaublich gut, unser Hansi Flick, aber da hat man jetzt mal gesehen, ach krass, guck mal, wenn eine Mannschaft so eine potente Offensive bringt wie Leverkusen und so spielen kann, auch wenn das 1-3 dann nach einem Standard fällt, dann sind auch die Bayern hinten mal nicht sattelfest. Und das hat man ja vorher selten gesehen.
Zwei Sachen dazu. Für mich die Szene des Spiels, die mal wieder beschrieben hat, was so besonders ist an den Bayern in dieser Saison. 63. Minute, Boateng klärt in höchster Not den Ball im eigenen 5-Meter-Raum und Alaba bejubelt den, als hätte der gerade das Siegtor in der Champions League geschossen. Er hat sich dabei sogar verletzt, musste dann raus, Jerome Boateng, aber da stand es eben 3-0, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne? Wann ist das 3-0 gefallen? Also auf jeden Fall war die Führung deutlich.
59.
Genau,
und
das
64.
war
dann das Kopfballtor von Bender zum 1-3.
Genau, ne? Also das war eine Drangphase von Bayern 04 Leverkusen. Und sie haben halt beim Spielstand von 3-0 solche Emotionen mit dabei. Und da haben wir bei Kimmich drüber geredet, dass das halt auch so ein emotional Leader ist. Und das haben wir jetzt in der Defensive gesehen mit Boateng und Alaba, der halt auf ihn zugestimmt bekommt. Du könntest ja sagen, hey Jungs, es steht doch 3-0. Sie haben natürlich auch gespürt, was Leverkusen da gemacht hat, denn das war beeindruckend, sage ich nochmal. Ich sage aber übrigens auch, weil wir darüber ja in der vergangenen Folge geredet haben, ich kann es nachvollziehen, dass sie nicht von Anfang an mit diesem offenen Visier in diese Partie reingegangen sind. Dass sie dann da mal so ein bisschen Mürrenharz anrühren und in der ersten Halbzeit defensiver spielen, das ist dann vielleicht auch einfach das Richtige, weil wenn du so spielst wie in der zweiten Hälfte, wo du dann durch das Ergebnis auch dazu gezwungen bist, dann geht das Ding am Ende 4-9 aus. Und da hast du dann auch nichts gewonnen. Und übrigens, dann glaube ich auch keine Chance. Also, du kannst in der ersten Halbzeit besseren Fußball spielen, gar keine Frage. Aber dass du nicht komplett über 90 Minuten, alleine weil es ja auch eine Kraftfrage ist, mit dem offenen Visier spielst, wie es die Leverkusen dann in der zweiten Hälfte gemacht haben, das kann ich schon verstehen.
Traumtor von Lewandowski, dann dieser Heber, den er da macht. Havertz kriegt auch noch seinen Treffer zum 2-4, aber wie Lewandowski aus vollem Lauf.
Hat offensichtlich übrigens, Entschuldigung, erst hier erstmal über Lewandowski, ich komme gleich zu Havertz.
Wie der aus vollem Lauf dann in der Lage ist, so kontrolliert den Ball über den Torhüter zu chippen, weil der kommt ja angesprintet in dem Moment. Das heißt, du musst so eine Kontrolle über deinen Fuß, über deinen ganzen Körper haben, wissen wir ja bei ihm, dass er es hat, aber da war es mal wieder so zu sehen, dass du so da durchläufst und dann halt genau das Timing hast, den so da rein zu chippen, aus vollem Lauf. Das ist viel anspruchsvoller, glaube ich, als viele noch am Samstag sich gedacht haben, die dann, ja, der hat einen schönen Heber gemacht, aber das ist total schwierig gewesen, den
total
so zu
schwierig. Es gab auch gar nicht mehr viele andere Optionen, weil Radetzky eigentlich sehr gut vom Timing her draußen
war.
Er kriegt ihn nur so. Und dann sieht es natürlich nach einer coolen Aktion aus. Wenn ich das versucht hätte, hätte der Platzwart mir Hausverbot erteilt, weil ich wahrscheinlich komplett den Rasen umgepflügt hätte mit meinen Stollen. Aber das ist, ja, also sorry für die Phrase, aber das ist dann eben die Besonderheit, das ist die Weltklasse, die die Bayern da vorne mit Robert Lewandowski drin haben. Jetzt bekommt vielleicht der FC Chelsea zusätzliche Weltklasse oder doch zumindest internationale Klasse, denn angeblich hat Kai Havertz klar gesagt, hey, das wird nichts mehr mit Leverkusen, ich will jetzt die Freigabe für den FC Chelsea. Und was wird denn das bitte dann für ein Team? Also erstmal ein Team, das gegen die Bayern in der Champions League rausfliegt, aber mit Blick auf die kommende Saison, Timo Werner,
Ziyech haben sie auch noch verpflichtet.
Haben sie und Havertz, das kann
sie
richtig
ja
viel
schon,
Spaß machen.
Sie haben ja vor allem auch schon ein paar ganz gute Fußballer. Also ist ja,
ist
auch
ja jetzt
so.
Schon nicht die schlechteste Fußballmannschaft der Welt, auch wenn, wie gesagt, das 0-3 gegen die Bayern eine relativ klare Geschichte war. Aber das vielleicht noch als Punkt zu den Bayern. Für mich sind sie Champions League-Titelfavorit. Weil, also, sie haben bis hierhin, es ist ja immer wieder schwer, weil es alles sich so lang gezogen hat. Freddy hat es ja auch gesagt, das ist so der Grundeindruck, den man hat. Boah, war das lang, diese Saison. Ja. Und das letzte Champions-League-Spiel liegt ja auch schon wieder ewig weit zurück. Aber sie haben am meisten überzeugt von allen Mannschaften. Und auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich gehe schon davon aus, dass es ein Vorteil ist, dass du jetzt noch einmal eine Ruhephase hast und dann hochfahren kannst, während andere Vereine komplett durchpowern müssen. Man kann sagen, naja, ist ja aber dann jetzt auch schön im Flow zu sein. Nee, ich glaube, in der Pause und mit der Fokussierung, ich glaube nicht, dass wir die Bayern in wann geht's dann los, 3-4 Wochen erleben werden und die haben das Fußballspielen jetzt verlernt und man merkt, da fehlt die Matchpraxis. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie werden Vorteile haben, weil sie eben diese Physis dann nochmal zusätzlich aufbauen können, also quasi nochmal verbessern können. Und dann sind sie für mich mit dem, was jetzt auch in der Liga passiert ist, mit dem, wie sie das so durchgezogen haben, der Favorit. Juventus ist jetzt gerade gut in Form, wenn du sagst, du hast nicht so viel gesehen. Gestern gerade eine Niederlage gegen AC Mailand.
Ich schwenke jetzt quasi um aufs internationalen Fußball. Direkt jetzt im Anschluss an, weil jetzt ist ja erstmal Schicht so. Ein Relegationsspiel gibt es noch. Wollen wir übrigens an dieser Stelle, wenn wir gerade sowieso schon bei der Champions League sind, also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir pünktlich zur Champions League, wenn dieses Turnier, die letzten noch ausstehenden Rückspiele und dann das Turnier, dann könnte sein, also sind wir zuversichtlich, dass wir mit Kicker Meet-Saison auch wieder da sind, ne?
Ja, da darfst du ein bisschen optimistischer sein. Also, wenn du nicht abgewoben wirst, weil irgendwie RTL dich in die Suchmaske gepackt hast und die haben irgendwie, brauchen Clown, guter linker Fuß,
wenig
warum
Haare.
Auch immer. Wenig Haare, Zander ist es, ja. Dann sitzen wir hier zusammen und oder vielleicht auch zusammen geschaltet. Mal gucken, wie wir das dann mit der Zone machen. Also ist alles ja übrigens auch noch sehr schwer, was dann Akkreditierungen und so angeht, weil das natürlich auch ein ganz besonderes Turnier sein wird.
Aber wir haben
vielleicht
vor...
in Lissabon, aber umso schöner. Vielleicht kann ich da die ein oder andere Stimme auch noch abgreifen. Gibt ja ein paar KMD-Bekannte wie Ilkay Gündoğan, die da ja auch vor Ort sein werden. Vielleicht kriege ich da noch wen ans Mikro. Aber warten wir mal ab. Also ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nicht zu lange jetzt auf neue Folgen warten.
Genau, wir haben vor, uns zu Champions und Europa League auch ein wenig zu äußern, wenn es denn dann soweit ist. Und Europa League im Übrigen, das könnte Kai Havertz ja vielleicht auch noch in Eigenregie hinbekommen, wenn er sagt, das wird nichts mehr mit Leverkusen. Also der Europa League-Titel, der ist ja noch möglich. 3-1 im Hinspiel gegen die Glasgow Rangers. Setzt euch mal da durch, kommt mal weiter und macht mal da Rabatz und dann kann sich Kai im Zweifel halt vielleicht doch mit einem Titel verabschieden.
War das
von
so eine Forderung? Macht mal.
Ja, sollen wir attackieren, die Freunde. Sollen wir attackieren. Wir müssen unbedingt auch noch über das Pokalfinale der Frauen reden. Ich habe das am Samstag geguckt und das war, weil du es ja vorhin auch schon über das Herrenfinale gesagt hast, das war auch eins. Also bis dann abends das Finale kam, habe ich mich hinreißen lassen zu der Aussage, dass es für mich das schönste Spiel seit Wiedereinstieg war, seit Restart nach der Corona-Zwangspause. Ja. Das hat so viel Spaß gemacht. Wolfsburg gegen Essen, die großen Wolfsburger, der große VfL Wolfsburg, das kleine Essen und dann so ein toller Spielverlauf hin und her. Der Underdog gibt sich nicht auf, geht in Führung, schöne Tore, alles dabei. Du hast dann auch die Anfeuerung gehört, im Übrigen auch wieder sehr angenehm zu sehen, wie da mit Schiedsrichterinnen kommuniziert wird, wie nach Foulspiel miteinander kommuniziert wird. Ja, wir sagen herzlichen Glückwunsch natürlich an den VfL Wolfsburg, an Alex Popp und Sarah Dorsun. Könnt ihr gerne nachhören. Haben wir in der Hinrunde ja bei uns hier am Mikro gehabt. Die Folge mit den beiden Spielerinnen vom VfL, die haben jetzt den Pokalsieg klar gemacht, aber auch nochmal.
Meisterschaft schon länger, ne? Double. Ja. Riesenrespekt. Glückwunsch, Poppy. Glückwunsch, Sarah.
Und aber nochmal Riesenrespekt auch an die Spielerinnen von Essen. Das war ein ganz, ganz tolles Fußballspiel. Auch in der Verlängerung, dann im Elfmeterschießen entschieden. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und war wirklich für mich eins der besten Spiele, die ich gesehen habe seit dem Restart von Corona. Ganz, ganz toll. Also fand ich richtig, richtig super.
Gab es Nadelstiche von einem der Teams?
Ja, gab es, ja.
Ich habe es leider, ich war auf Familienbesuch in Hamburg und konnte es deswegen leider wirklich nicht schauen.
Ja, wir müssen
mich dann geärgert, dass du mir geschrieben hast, wie gut das ist und dass ich das einschalten sollte. Ich war gerade eben beim Kaffee und Kuchen bei Mutti, war schwierig.
Ja, ist dann auch in Ordnung. Aber Nadelstiche, da müssen wir jetzt auch übrigens noch mal ran. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten du bekommen hast. Also die Nadelstich-Diskussion wurde aufgegriffen von der KMD-Community. Nochmal für die, die es vielleicht, Schande, nicht gehört haben sollten. Wir würden gerne den Ausdruck Nadelstiche setzen im Fußball durch einen anderen ersetzen.
Also wir brauchen zumindest ein Synonym, weil das so häufig kommt für Teams, die defensiv kompakt stehen und dann ab und zu mal nach vorne spielen und versuchen natürlich über Konter, über gelegentliche Umschaltsituationen dann mal Akzente zu setzen, torgefährlich zu werden. Es gibt immer nur diese Formulierung und weil es natürlich so häufig auch Mannschaften gibt, die genau das grundsätzlich von der Idee her tun.
Es gibt nur Nadelstiche und Akzente, ne?
Ja,
das sind so die beiden Sachen.
Genau. Ja. Und da seid ihr kreativ geworden. Ich habe auch, ein bisschen was habe ich vorbereitet.
Ja, ich auch. Ich habe mir auch Gedanken gemacht.
Was haben die Leute geschrieben?
Gib mir eine Sekunde. Aber die waren auch, also die haben auch hier und da geschrieben, so nach dem Motto, ja, aber es gibt doch Akzente. Das reicht doch als Synonym. Nee, wir wollen bunte Sachen.
Leute, wir wollen hier auch Wörter, wir wollen doch die Fußballsprache verändern. Merkt ihr denn nicht, was wir die letzten 34 Spieltage plus Relegation und all das hier getan haben? Also, mein Vorschlag.
Hast du mehrere?
Ich habe zwei.
Okay, ich habe vier.
Okay, kannst du gleich abspulen. Ich fange mal mit dem ersten an. Die Grundidee ist ja, ne, sehr diszipliniert sein und dann ab und zu, wenn du mal den Ballbesitz hast, dann darfst du dich mal austoben. Und für mich ist das ein Bild, das ist so ein bisschen dann mal auf die Tanzfläche. weißt du? Und dann mal abhotten. So, und
sonst hinten in der Ecke mit
genau,
dem Getränk?
Genau, ansonsten bist du der Disziplinierte, aber okay. Dann kommt dein Song. Dann okay. Ist es dein Song und ja. Dann gehst du mal ab auf die Tanzfläche. So. Und als Team, als Underdog, ab und zu mal auf die Tanzfläche zu gehen, ist für mich ein Nadelstichsatz.
Heißt also, du würdest im Live-Kommentar das dann so verkaufen, dass du sagst, ja, die Heidenheimer bis hierhin hinten sehr kompakt und ab und zu wagen, ja, ab und zu nach 20 Minuten wagen sie sich dann auch mal vorne auf die Tanzfläche.
Wenn ein richtiges Song kommt, ja. So, dann, wenn Joe Cocker nochmal aufgelegt wird, dann geht's auch mal auf die Tanzfläche.
Stark,
so,
dass ja. Du als erstes an Joe Cocker denkst.
Ja, ich habe so viel Zeit mit Mutti verbracht am Wochenende.
Okay. Mein erster Vorschlag wäre, hinten kompakt stehen und vorne dem Gegner den Vorgarten zertrampeln. Aber damit bin ich noch nicht zufrieden. Das ist auch sehr lang und nicht so knackig. Mhm. So. Dann habe ich mir gedacht, sowas in Richtung, also sich zeigen, präsent sein, hinten kompakt und vorne ab und zu das Revier markieren.
Ja, Revier markieren. Ja.
Ist zumindest kurz. Bin darüber dann zu einer, was man vielleicht zumindest im deutschen Sprachgebrauch nehmen könnte, gekommen. Das geht, leitet sich aus Reviermarkieren ab. Hinten kompakt stehen und vorne ab und zu das Handtuch auf die Liege.
Ja, wobei, das bin ich von der Übertragung her. Also ich mag die Art, wie du denkst, das ist nur leider Quatsch. Also ab und zu das Handtuch auf die Liege, das ist so, als wäre der Platz reserviert. Also wenn die Bayern irgendwo antreten, dann haben sie quasi im Angriffsdrittel schon das Handtuch auf die Liege gepackt. Weil klar ist, das hier ist unser Bereich. Okay, aber das ist ja genau nicht der Fall. Aber ist ja okay. Ja.
Mach du mal deinen Nummer-1-Vorschlag, weil ich habe noch einen, mit dem bin ich sehr zufrieden. Und der wird es werden. Der wird's werden. Und der wird sich auch durchsetzen, sage ich dir sofort.
Ich möchte jetzt schon sagen, Hashtag KMD-Podcast, da könnt ihr die Pause nutzen. Ein Begriff darf sich durchsetzen, ihr könnt gerne
Alex
sagen.
Alex Schlüter ist auch bei Instagram, ich auch, wir sind auch beide bei Twitter, kann man uns auch gerne mal folgen über Sommer, gerade über die Sommerpause, wenn wir wenig zu senden haben, freuen wir uns auch über jeden, der uns zeigt, dass wir, da spüren wir uns noch.
Ja, Alex.Nadelstrich.Schlüter, könnt ihr gerne.
Nadelstrich, ja? Okay. Ja,
Nadelstrich. das ist das, übrigens, das war das Hemd von Jogi Löw beim Pokalfinale, das war ein Nadelstrich-Hemd. Grundbild ist
Schlüter
ja,
hat die Nummer 1.
Ne, hinten stehen, kompakt stehen. Also das, was wir ja schon als Bild quasi in unsere Hirne gepflanzt bekommen haben, den Bus parken. Kennen wir, ne? Die parken den Bus, stehen ganz hinten, damit da wirklich überhaupt nichts anbrennen kann. Aber ab und zu, wenn du dich dann traust, dann geht's mal raus, dann verlässt du mal die ursprüngliche Linie, die ursprüngliche Route, und dann gibt's die Sonderfahrt. Weil das fragen wir uns doch seit Jahren, wenn uns so ein Bus, so ein Linienbus entgegenkommt, da steht Sonderfahrt dran. Was, wo zum Teufel führt so eine Sonderfahrt hin?
Da sitzt auch nie jemand drin.
Ich habe oft genug schon überlegt, ob ich den Bus jetzt einfach mal verfolge, wenn ich die Zeit hatte, habe ich das mal ein paar Meter gemacht. Wo geht denn diese Sonderfahrt hin, wenn das da oben steht? Oder ist das einfach immer nur, das kann der Busfahrer komplett spontan reindrücken, wenn er eine Pause machen will? Oder wenn irgendwie die nette Dame aus dem Nachbardorf angerufen hat, willst du nicht mal kurz für die Mittagspause vorbeikommen? Klar, Sonderfahrt reingedrückt und niemand hinterfragt es. Aber das ist genau das, was so ein Team mal braucht. Mal die Sonderfahrt einläuten, während sie ansonsten hinten den Bus parken und da immer nur die kurzen Routen machen. Mal einmal auf Sonderfahrt gehen.
Finde ich sehr kreativ, hat aber keine Chance gegen meinen Nummer 1. Weil die ist kurz, die ist prägnant und die bringt das im Grunde genommen auf den Punkt. Und ich bin mir sehr sicher, wirklich, wenn wir versuchen, das durchzuboxen, inklusive aller KMD-Ultras, dann kriegen wir das hin. Und es ist nämlich, ich gehe auch in Richtung Auto. Ich gehe aber auf die Autobahn.
Die komplette Staffel KMD bin ich nicht so aufgeregt gewesen wie in diesem Moment.
Also, ich gehe auf die Autobahn und es ist kurz und knapp und prägnant, präzise und wird Nadelstiche ersetzen. Hinten kompakt stehen und vorne ab und zu den Blinker setzen. Zack, fertig. Jeder weiß, was du damit bekommst. Es ist wunderbar, in den Sprachgebrauch zu integrieren für Kommentatoren, auch für Fans, die gesagt haben, ja, die haben ja die ganze Zeit nur hinten drin gestanden und dann aber plötzlich auf der 70 haben ab und zu mal einen Blinker gesetzt. Kannst auch sagen, wenn du so schon leicht einen Tee hast, dann kommt das auch gut über die Lippen rüber. Es ist für mich, ich bin immer stolz auf mich, ja, weil sonst ist es ja niemand. Aber
Stolz ist auch eine Sache, die wird unterschätzt. Ja.
Aber ich war noch nie so stolz, wie das mir vorhin hier eingefallen ist, den Blinker setzen. Der Blinker setzen. Statt Nadelstiche, den Blinker setzen.
Wie stolz bist du auf diese erste Staffel KMD-Podcast?
Ja, die Enttäuschung ist schon groß.
Also ihr dürft euch gerne wie immer beteiligen. Gibt es da einen noch besseren Begriff oder hat Sander damit tatsächlich mal den Nagel auf den Kopf getroffen, um mit einer Phrase rauszugehen? Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden über unsere Social-Media-Profile. Ab und zu schreie ich das auch einfach aus dem Fenster raus. Also wer im Raum München unterwegs ist, wird es dann als erster erfahren, wenn wir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich zur Champions League, dann zu der ersten Champions League-Woche wieder an den Start gehen. Das bekommt ihr natürlich mit. Bitte jetzt nicht die App löschen, nicht uns aus dem Podcatcher schmeißen. Wir machen
bitter,
nur eine kurze Pause. Wir atmen einmal durch. Und
ich hätte
dann
noch
geht
eine Challenge
weiter.
Übrigens für die Leute. Also okay. Ich werde das versuchen. Ah, ist schwierig. Versucht ihr es mal. Vielleicht gibt es da draußen einen Verrückten, der das macht. Es ist ja jetzt, wir begeben uns ja jetzt auch so ein bisschen mal in sowas wie einen kleinen Sommerurlaub, wenn es auch dann nur Heimaturlaub ist oder was auch immer. In die Sonne legen, bisschen 5 Grad sein lassen. Ich werde in Leipzig irgendwo auf den See gucken. Ich habe mir überlegt, aber ich outsource das jetzt einfach an unsere Hörer, ob es jemanden gibt, der sich von unserem Logo eine Schablone macht und wenn er sich sonnt, sich das auf die Brust legt und dann einfach das so ein KMD Kicker Meets the Zone Logo auf der Brust hat. Reingesonnenbrandet.
Ja, erinnert mich zumindest daran, dass ich in dieser kurzen Pause von 2-3 Wochen demnächst mal wieder einen Termin zur Hautkrebsvorsorge mache. Der steht nämlich bei mir an.
Oh ja.
Aber
ja.
Folgt ihr ruhig den verrückten Vorschlägen von Benny Zander. Das macht ja diese ganze Sache hier auch aus. Das ist die Würzung, die Mischung, die ihr so gerne hört. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Die komplette Saison über nochmal ganz lieben Dank. Nicht nur an Fredi Bobic und Rufen Schröder, die sich in dieser besonderen Phase der Saison, nämlich in dieser Zwischenphase, Zeit für uns genommen haben, sondern auch an all die anderen Gäste, die dabei gewesen sind, ja, über all diese Folgen. Sie möchten sich gerne persönlich von euch verabschieden. Und das ist vielleicht das letzte Schmankerl, was wir jetzt für euch als kleine Überraschung vorbereitet haben. Wir haben sie alle nochmal in der Leitung. Und natürlich lassen sie sich nicht nehmen. Die Kahns, die, ich weiß nicht, wie sie alle hießen, die wollen jetzt noch einmal persönlich zu euch sprechen und ein kurzes Tschüss raushauen. Sagen wir auch, macht's gut, bis in wenigen Wochen.
Macht das gut, Freunde.
Danke für die Zeit, hat Spaß gemacht und dann hoffentlich bis bald wieder.
Das würde ich genauso unterschreiben. Ganz, ganz lieben Gruß, bis bald. Mach's gut.
Dankeschön, ich danke euch, hat viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, danke.
Dankeschön, bleibt gesund.
Okay, tschüss.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Bitte sehr, hat Spaß gemacht.
Herzlichen Dank.
Gerne, 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 immer wieder. Macht es gut und passt auf euch auf. Bleibt gesund.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Schöne Zeit. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Sehr gerne. Danke euch, Jungs.
So, in dem Sinne, schönen Abend und Prost. Ne? Schön, dass ich hier sein durfte. Danke.
Danke euch. Ne? Bis bald. Alles Gute. Ciao.
Ciao.
Nach Italien oder so kommt ihr ja auch sonst mal so, aber nach Australien. Jetzt habt ihr zumindest einen Grund, mal hier hinzukommen und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier zu sehen.
Viele Grüße in die Heimat. Ciao.
Alles Gute. Ciao, ciao.
Danke euch, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut. Schöne Zeit gehabt und ich sag mal bis bald.